Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich.
Stammtisch ab.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Wie geht's dir, Yannick?
Gut geht's mir. Sehr intensive und volle Tage hinter mir, aber ich glaube, das brauche ich dir nicht erzählen.
Nee, aber was hast du gehabt? Ich bin jetzt in Norfolk quasi weg gewesen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was hier los war. Habt ihr hier Partys veranstaltet?
Nein, natürlich nicht. Wir haben gearbeitet, aber viel unterwegs. Wir hatten unseren FC Cup, da warst du ja auch noch am Start, bevor du wieder weg bist. Danach war ich bei einem Event in Köln eingeladen, auch zum neuen FC-Teil.
Ja. Hast du harte Duelle mit Mokoko an der Konsole?
Nee, er war leider zu beschäftigt.
Hast du aber versucht,
Wir haben uns für 1-1 im Signal Iduna Park verabredet.
Ja, wie weit ist eigentlich, was würdest du sagen, so auch von dem Skill-Level des Turniers, das wir da gespielt haben, FC24 davon entfernt, olympisch zu werden?
Also vom Niveau her eigentlich gar nicht mehr so weit. Da waren schon sehr stabile Leute dabei. Die haben
Top 3 auf jeden Fall, ne?
Die Top 3, besonders Platz 3, sehr underrated, würde ich sagen. Ja, beim Rest schauen wir mal, ne? Ich glaube, da gibt es andere Disziplinen, die erstmal den Vortritt haben.
Oh, lass uns noch mal eine Folge über sowas machen.
Das wäre was, oder? Vielleicht nächste Woche. Mal gucken. Ja.
Aber was hast du denn heute mitgebracht?
Ja, es geht um Breaking bei Olympia. Mensch, was eine Einladung hier schon wieder, Nico. Und auch da natürlich wie jede Woche zwei wunderbare Gäste am Start, die diese Woche wie folgt aussehen. Zum einen den deutschen Bundestrainer für Breaking bei den Olympischen Spielen 24 in Paris. Malle Kitt, schön, dass du hier bist.
Hallo, freut mich, danke.
Und eine weitere Breaking-Legende auch hier am Start, der natürlich genauso viel Input zu dem Thema liefern kann. Auch schon seit etlichen Jahren in der Szene aktiv und bekannt. Storm als zweiter Gast, herzlich willkommen.
Hallo.
Ey, schön, dass ihr da seid, Leute. Und das Thema ist nach wie vor etwas, was mich sehr umtreibt, aus verschiedenen Blickwinkeln, ehrlicherweise. Denn es springt natürlich mein Hip-Hop-Herz immer noch romantisch in dem Gefühl von, ja klar, jetzt erobern wir auch Olympia. B, kriege ich natürlich aber links und rechts auf dem Weg auch viel davon mit, dass der Weg gar nicht so einfach und so romantisch ist, wie man sich das vorstellt. Und C, jeder, der mich kennt und meine Art von, sagen wir so, wie ich meinen Weg gehe, so vor mir ist mal, ich will alles in die Wege leiten, dabei sein zu können und dann etwas Episches zu erleben. Um darüber aber mal mehr Informationsstand zu haben, haben wir uns diese Woche gedacht, Yannick, wir holen uns quasi mal ein Update, ne? Oder?
Was genau, ist der Plan? Wir holen uns hier mal ein Update. Olympia nächstes Jahr in Paris. Breaking ist das allererste Mal dabei. Und in der Folge wollen wir halt einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Wie ist so der Stand der Dinge? Wer ist eigentlich so dabei? Wie qualifiziert man sich? Wie laufen die Wettkämpfe ab? Wie groß ist die Vorfreude? Wie groß ist vielleicht aber auch die Kritik? Und was ist die Kritik an der ganzen Geschichte? Genau, und deswegen Breaking bei Olympia. Wie funktioniert das eigentlich?
Wollen wir mal einen Statusbericht vom Bundestrainer? Sätze, die ich im Stammtisch nicht sage. Wir holen uns mal einen Statusbericht vom Bundestrainer. Wie läuft's?
Ja, genau. Der Bundestrainer. Also ist natürlich ein Name und ein Titel, der jetzt natürlich auf meinen Schultern liegt. Ich bin da auch gehe damit sehr verantwortungsbewusst auch um. Allerdings ist das für mich immer noch, auch jetzt nach knapp fast 3 Jahren, den ich den Job jetzt mache, immer noch voll neu, ne? Das ist so, Bundestrainer, plötzlich ist man gefragt und Journalisten, Medien fragen danach, wie geht's jetzt ab? Und man hat diesen Status quasi aus dem Fußball, so immer noch, und ist für mich sehr ungewohnt, weil ich ja einfach vor 3 Jahren selber noch normaler Tänzer, Arbeiter war und jetzt die ehrenvolle Aufgabe habe, das Ganze so zu steuern. Ja, Stand der Dinge, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Richtung Olympia zu qualifizieren, über verschiedene Veranstaltungen hauptsächlich. Es gibt eine Weltrangliste, es gibt aber auch Championships, sowie Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder auch Continental Games. Das sind so die Qualifikationswege, über die man sich durchkämpfen muss und dann irgendwann bei Olympia landet. Momentan sind wir immer noch mit 2 Ladies ganz gut dabei. Die sind weiterhin in den Top 40 mit vertreten und ab nächstes Jahr oder dieses Jahr endet die sogenannten Weltranglisten-Battles und nächstes Jahr starten drei Battle-Reihen, wo nur die Top 40 nochmal antreten dürfen, so um auf die letzten Plätze sich zu qualifizieren. Und da sind wir noch ganz gut vertreten.
Tja, das hört sich doch aber eigentlich ehrlicherweise mal also ganz gut an oder also bist du zufrieden, ehrlicherweise? Also zwei sind vertreten, Chancen sind da. So vom Selbstverständnis wäre ich jetzt davon ausgegangen, wir reiten da mit 100 Leuten ein. Also mit einem
kompletten. Ja, am Ende, also Olympia vielleicht nochmal ganz kurz zurückzuspulen. Olympia, das ist ein 1 gegen 1, also man tritt im 1 gegen 1 Modus gegeneinander an. Wir sind halt in Deutschland ein Team von 8 Jungs und 8 Mädels. Daraus besteht das ist der Bundeskader sozusagen. Wir kriegen viele Förderungen, wir haben Trainingslager zusammen, 4-mal im Jahr. Dazwischen werden noch andere Möglichkeiten für die Einzelnen geöffnet, also Fitness, Zugang zu den Olympiastützpunkten, Physiotherapie und genau, wir sind halt 8 Jungs, 8 Mädels im Kader und am Ende dürfen sich aber tatsächlich nur 2 pro Gender und pro Nation Richtung Olympia qualifizieren. Also Olympia besteht nachher aus 16 Mädels und 16 Jungs, die im 1 gegen 1 im K.O.-System gegeneinander antreten.
Sieht es besser aus bei den Jungs, oder?
Genau, bei den Mädels, die sind auf jeden Fall stärker als bei den Jungs, genau.
Das ist aber ganz interessant. Wie kommt das? Wird das beschreiben?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das Niveau ist natürlich sehr, sehr hoch. Ich glaube, es ist auch so ein Generationsding, so eine große Lücke, die zwischen Storms Generation und bis meiner Generation, so da haben wir ein bisschen mit dem Nachwuchs, glaube ich, ein bisschen geschlafen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das ist natürlich die Spitze der Welt ist sehr, sehr stark und da sind nochmal ganz andere Gegebenheiten dahinter. Und meiner Meinung nach vielleicht auch manchmal der Wille.
Kann man ganz schwer an einer Sache festmachen, ne?
Ja, genau.
Kann man ganz schwer an einer Sache. Es wäre jetzt blödsinnig zu sagen, das liegt daran, dass wir Battle of the Year nicht mehr in Deutschland haben oder so. Nee, ja. Also ich sag mal, natürlich, wenn es von der Infrastruktur her anders gelaufen wäre in Deutschland insgesamt, dann wäre es wahrscheinlich ein besserer Punkt gewesen, weil ganz klar, also die Infrastruktur starken Länder haben eine größere Teilnahme, haben mehr Chancen, das ist ganz klar. Und gerade auch bei Tanz-Communities, bei denen man sieht, die die Generationen miteinander arbeiten, viel besser miteinander arbeiten, über die verschiedenen Generationen hinweg, da merkt man eben auch, dass es da besser funktioniert, das gesamte Leistungsgefüge von dem irgendwie, dass Leute sich auch in sehr frühen Jahren, als sie angefangen haben zu tanzen, schon gesagt haben, wir wollen jetzt Profis werden. Wo haben wir denn in Deutschland, wo haben wir denn tatsächlich Breaker, die vom Tanzen leben? Das hast du eigentlich fast nicht. Aber in Ländern, ich sage es immer so wie jetzt Frankreich, wo du auf jedem Dorf eigentlich eine Theatercompanie hast, die professionellen Breaker in sich trägt, da ist es ganz klar, da schlägt das Herz ganz anders. Da hat man vorher den Schalter umgelegt, bevor wir wussten, dass Breaking zu Olympia kommt. Und deshalb war das dann insgesamt von der Gesamtstruktur natürlich auch anders. Mal gucken, wie das in der Zukunft wird, denke ich mal, mit Bundestrainer, mit Förderung, mit den ganzen Möglichkeiten, die dann die Tänzer eben auch haben, um auf neuen Wegen zu trainieren, kann ich mir vorstellen, dass da eine Menge machbar ist.
Das wird
je nachdem, wie der Sport Breaking, wenn wir das jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach mal Sport, du weißt, was ich meine. Ja, der Sport innerhalb Olympia oder innerhalb des Deutschen Sportbundes auch und so weiter. Je nachdem, wie ernst er dann auch da genommen wird und was dann eben auch in 2024 in Paris abgeht, ne?
Da sind sehr viele Punkte drin, die wir gleich noch mit aufnehmen müssen, auf jeden Fall. Inklusive Sport, inklusive vielleicht auch der Bund, der dahinter steht und so weiter und so fort. Ich will einmal noch ganz kurz zurückkommen auf Kader. Wer sind denn die Leute, die sich qualifizieren können? Also sind das Leute, die quasi auch szenetechnisch die ganze Zeit immer mit unterwegs gewesen sind und jetzt quasi einfach diesen Schritt gemacht haben? Kommen da auf einmal total neue Leute auf dich zu, die du nie gesehen hast und die auf einmal es als Sport wahrnehmen? Erzählen wir mal.
Nico will wissen, ob wir beide auch Chancen haben.
Ja, also ich quasi Quereinstieg, genau.
Quereinsteiger, ja, auf jeden Fall. Nee, also das sind tatsächlich alles szenetypische Tänzer, die auf Battles fahren. Also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich so, also die Leute, die im Kader sind, mit denen habe ich teilweise zusammen schon Battles gemacht oder auch eine Rivalität über Jahre hinweg auch schon ausgetragen. Also
stark.
Das ist eine bunte Mischung auf jeden Fall. Und jetzt natürlich mit der Rolle, die ich jetzt habe, muss ich, in der wachse ich natürlich auch noch rein, und plus die Erarbeitung die eines Trainerteams neben mir. Also ich bin ja nicht alleine, ich bin der Hauptverantwortliche, aber der Lil Amok ist zum Beispiel noch mit dabei, der Big Tony und Amir, ne? Das sind so die Leute neben mir, die das Ganze mit aufziehen und coachen und trainieren, und wir wachsen natürlich auch in die Rolle rein. Und ja, also das sind, wie gesagt, alles szenetypische Tänzer und Tänzerinnen, die man auch schon Jahre kennt, so von klein auf teilweise an. Und natürlich wachsen jetzt auch die Kids mit rein, ne? Ganz klar. Wir hatten jetzt letztes Jahr einen 17-Jährigen mit dabei, den ich zum Beispiel, als ich in Hannover noch gelebt habe, der war noch 11 Jahre und war aber mit im Training so und ist jetzt plötzlich halt schon so groß und mit dabei. Wir haben in Deutschland eine Struktur aufgebaut, die ähnlich ist wie die Weltstruktur. Also man muss sich auch in den Bundeskader rein qualifizieren. Das ist jetzt nicht, dass das Monopol quasi bei mir liegt und ich entscheide, du kommst rein und du nicht und du nicht. Es wäre so ein bisschen, ja, um dieses Homie-Business zu vermeiden, habe ich halt mit den Leuten dahinter, die Struktur erstellen, der DTV, also der Deutsche Tanzsportverband, was ermöglicht, so dass die Tänzer und Tänzerinnen alle sich Punkte sammeln können, um dann am Ende des Jahres sich in den Kader rein zu qualifizieren. Das ist so, ja, wie die Weltrangliste, nur eine nationale Rangliste.
Was ist dein Blick von außen auf das ganze Storm, wenn du das beobachtest? Gerade, was ist dann?
Es ist ja nicht wirklich ein Blick von außen. Also du darfst nicht vergessen, dass wir damals im Team mit Thomas Hergenröthe und so auch, haben wir Breaking zur Jugendolympiade 2018 gebracht. Und das aufgrund der Tatsache, dass wir damals so ziemlich das einzig funktionierende Judging-System hatten auf der Welt, was brauchbar war. Ja. Ist bis jetzt leider so. Ich weiß nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Auf irgendeine Weise muss man sich qualifizieren. Ich denke, da finden sich, ob das nur neue Wege sind, ob das alte Wege sind, die man da beschreitet. Das muss irgendwie funktionieren. Da muss irgendwas sein. Da muss es bestimmte Kriterien geben, damit man die richtigen Leute zusammenbekommt.
Aber stell die Frage dann noch ein bisschen offen. Wie sehr freust du dich denn gerade über den Prozess und den Weg, der sich so da quasi aufmacht Richtung Olympia gerade?
Oh wow. Also da müsste ich vielleicht woanders anfangen. Denn ich freue mich natürlich über Olympia. Ich freue mich darüber, dass Breaking zu Olympia kommt. Das ist überhaupt keine Frage. Was mich nicht freut, ist, wir haben uns damals, als wir 2018 Breaking zur Jugendolympiade gebracht haben, haben wir uns bestimmte Ideale gesetzt. Wir hatten auf der ganzen Welt, wir hatten Breaking-Veranstaltungen, die schon auf einem sehr hohen Niveau organisiert waren. Und für uns war das ein weiterer Schritt zur höheren Professionalisierung der Tanzart. Und als die WDSF, also die World Dance Board Federation, als die anfing, Meisterschaften auszutragen, die auf Jugendhausniveau waren, wo Leute aus der ganzen Welt angereist kamen, haben bei uns die Alarmglocken geklingelt und wir haben gesagt, Jungs, so geht das nicht und wir müssen hier was ändern. Daraufhin haben sie recht heftig reagiert und hatten auf dem Schreiben, das wir aufgesetzt hatten, hatten sie dann gemeint, es wäre ein Hostile Takeover, woraufhin sie dann noch schlimmer reagiert haben und einfach jemanden aus der Community zum Präsidium-Mitglied gemacht haben. Und das war dann für mich der Grund, wo ich gesagt habe, so dazu habe ich jetzt keine Lust mehr. Und ich habe da zu viel Arbeit reingesteckt, wo ich noch der Meinung war, dass es funktionieren würde, auf diesem hohen Niveau weiterzuarbeiten. Wenn es irgendwann wieder an dieses Niveau geht und ich merke, die Leute haben Lust, mit mir zusammenzuarbeiten, weil sie merken, da stecken Kompetenzen hinter und da gibt es noch einiges rauszuholen. bin ich auch gern wieder bereit einzusteigen. Aber ich glaube nicht, dass die WDSF, also momentan haben die bestimmt keine Lust mehr mit mir zu arbeiten, weil sie natürlich auch von links und rechts dann ständig so ein paar Sachen um die Ohren bekommen haben von uns, wie es eben nicht funktioniert und was sie uns doch alles versprochen hatten und so weiter und so weiter, aber nicht eingehalten haben. Und ich glaube, darum geht es eigentlich im Hauptsächlichen. Ich hatte keine Lust mehr. Ich sag mal, am Anfang ist es nur Frust, der aufkommt, aber wenn das dann so 2 Jahre lang geht oder so, dann wird man irgendwann depressiv und dann muss man irgendwelche anderen Sachen machen, damit es dann wieder gut geht. Und deshalb habe ich dann gesagt, so, jetzt ist Schluss und jetzt möchte ich mich lieber wieder mehr um mein altes Leben kümmern und weniger um diese ganzen Judging-Geschichten. Das war eigentlich der Grund, aber ich bin nach wie vor, bin ich recht glücklich, dass das Breakings zu Olympia schafft, auf alle Fälle. Wir wissen noch nicht, wie weit es geht. 2028 Los Angeles steht noch aus, aber zumindest erstmal jetzt Paris 24. Und ich bin mir sicher, dass eine unglaublich krasse Show geboten wird. 2018 war es schon so, dass Bumblebee, der Gewinner, der da die Goldmedaille gewonnen hat, da war es schon so, dass ein absoluter Medienhype über Bumblebee stattgefunden hat in Buenos Aires. Er war der Sportler da, also es ging eigentlich um keinen anderen. Instagram war voll von ihm und ich kann mir vorstellen, dass das Gleiche bei Olympia 2024 nochmal passieren könnte.
Ist das auch deine Einschätzung, Malekit? Was hast du?
Ja, also natürlich, ne, also ich habe ja jetzt auch diesen ganzen Prozess jetzt nicht, also ich weiß, dass 2018, dadurch, dass ich auch mit Thomas Herrngröter ziemlich vernetzt bin und das ganze Team dahinter, weiß ich auch, was da stattgefunden hat. Natürlich war ich jetzt in dem Prozess jetzt nicht so tief drin wie jetzt. Ich bin dazugekommen und kriege natürlich auch diese geballte Ladung an Politik, die dahinter steckt, plus Szenekultur und die Schwerpunkte, die man ja gerne mitnehmen möchte aus dieser Kultur und auch vermitteln möchte und gleichzeitig das auf diese große Bühne zu bringen, das ist schon ein großer Clash, ne? Also das muss man schon an der Stelle echt sagen. Da sind viele Punkte, die wo ich Storm wirklich auch recht gebe. Definitiv. Es hat sich mittlerweile auch ein bisschen was getan. Man beobachtet das trotzdem alles noch sehr kritisch, auch aus meiner Sicht so. Ich sehe mich jetzt aber gerade nicht in der Lage, international vielleicht die Schritte einzuleiten, wie Storm sie dort gemacht hat, sondern ich bin beauftragt worden, so Breaking Deutschland nach vorne zu bringen, plus das Team dahinter und die Aufgabe ziehe ich jetzt eigentlich so bestmöglich durch. So, und natürlich muss man das Ganze trotzdem weiterhin kritisch beobachten, auch hinterfragen. Das tue ich auch weiterhin, auch mit dem Verband, für den ich arbeite. Da müssen wir auch viel noch arbeiten, zusammenarbeiten. Es gibt gewisse Linien, die wir noch zueinander bringen müssen. Aber ich bin trotzdem immer noch optimistisch, was das Ganze am Ende angeht.
Ich glaube, was den DTV, was WDSF und was die ganzen Leute angeht, die ja eigentlich vorher nichts mit Hip-Hop zu tun hatten,
ja,
was die ja überhaupt nicht verstehen und was sie überhaupt nicht wissen, ist, dass wir alle heraus, also ich sag mal so, wir Hip-Hopper sind ja alle irgendwo Nonkonformisten. Gibt's das Wort auf Deutsch? Ja. Nonkonformist, du weißt, was ich meine. Oder dass wir, weißt du, irgendwo sind wir alle so ein bisschen, haben alle so eine kleine Anti-Establishment-Einstellung. Ja, wir wollten frei sein, wir haben hier gesprüht, wir haben getanzt, wo immer wir wollten und so weiter. Und wir haben eigentlich das gemacht, was wir wollten. Aber auch durch die Battle-Kultur und eben auch durch die Cypher-Kultur findet was statt, schon recht früh in den Köpfen der Menschen statt, dass man sehr schnell lernt, kritisch zu denken. Und es wird nicht nur zum Hobby, sondern es wird zu einer Passion. Und das ist eine Sache, damit kommen die in der WDSF und im DTV natürlich überhaupt nicht klar, dass man ständig Sachen hinterfragt. Die sind es einfach nur gewohnt, dass man Sachen befolgt und dass man Sachen macht. So, wenn die ganzen Breaker immer kommen und fragen, nee, warum? Und nee, also ich sehe das anders. Ich denke, wir sollten und so weiter. Wenn solche Sachen anfangen, die haben keine Lust darüber zu diskutieren. Die sind der Meinung, sie organisieren das, sie geben das so weiter an, ich sage es mal, die Breaker, und die sollen dann gefälligst kuschen und die sollen dann gefälligst die Sachen machen, die sie zu tun haben. Und dieses Nachfragen war anfangs sehr, sehr schwierig. Da habe ich ein paar Leute auch beim WDSF, habe ich dann darüber aufgeklärt, habe gesagt, ey, für die Breaker, das macht denen Spaß. Das ist ein Spiel. Spielt das Spiel einfach mit. Ja. Nehmt das nicht zu ernst. Es ist für uns das Normalste auf der Welt, dass wir wissen, alles klar, wenn wir jetzt mit den Leuten reden, das mag eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, als bei anderen Leuten vielleicht 5 Minuten. Bei denen dauert das eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber hinterher, wenn wir die überzeugt haben und wenn sie überzeugt sind, dann klappt's auch wirklich und dann sind sie auch voll dabei. Und das ist eine Sache, die kennen die so nicht.
Das ist wirklich spannend, weil der Prozess der geht jetzt schon ein bisschen länger. Und ich habe auch schon in vielen Situationen mal Kontaktpunkte gehabt. So, du hast von Thomas Hergenröder erwähnt, mit dem ich auch vor vielen Jahren schon mal dann über dieses Wertesystem gesprochen habe, dieses Bewertungssystem gesprochen habe. Auf dem klassischen Weg zu, es kann am Ende eine Goldmedaille vergeben werden und mit dem Ursprungspunkt aus einer gewissen Subkultur entsteht aus Rebellion heraus ein Tanzelement. Dieser Weg ist ja alleine schon ziemlich lang und jetzt steckt ihr ja beide da auch irgendwo mal mehr, mal weniger an englischen Stellen mit drin. Ich glaube, das ist das Spannendste im Moment, zu sehen, wie klassische Welt auf rebellische Welt trifft. Übrigens, das Wort non-konformistisch gibt es wirklich. Und dann versuchen, in einzelnen Punkten aufeinander zuzugehen. Den Prozess mal von euch beiden so ein bisschen allgemein besprochen. Also funktioniert das? Also weil das heißt ja schon, dass, wie du schon gesagt hast, Leute, die nicht gewohnt sind, dass Leute kritisch hinterfragen, müssen sich auf einmal mit so welchen auseinandersetzen. Auf der anderen Seite muss das freie Korrektiv auf einmal darüber klar werden, dass es wirklich darum geht, die Zahl bewertet genau, was ich mache und so sieht das aus und das ist der Kasten, in dem ich mich bewege. Klappt das?
Also das ist so, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist jetzt gerade sehr, sehr schwierig, weil, also wir kennen das ja aus dieser ganzen Battle-Kultur. Es ist ja so, dass entweder nach links oder nach rechts entschieden worden ist oder halt ein Unentschieden, da wurden sie angekreuzt. So. Jetzt ist es natürlich in dem sportlichen Rahmen, was natürlich voll transparent sein muss. Nach außen Ergebnisse müssen vorliegen. Es muss gezeigt werden, warum, wieso, weshalb jemand verloren hat. Als Beispiel, man springt 1,50 Meter hoch, man hat aber nur 1,59 Meter ist geschafft, dann hast du halt es nicht geschafft. Und hier ist es natürlich nochmal ganz anders. Ne? Das ist viel kreativer. Bewegungsmuster sind bei jedem einfach total anders. Und es wird nicht die richtige Entscheidung geben. Also egal, ob man ein Judging-System aufstellt oder nicht, am Ende ist es immer noch die Person dahinter, die das Empfinden hat, so oder so zu entscheiden. Nur halt, dass das jetzt sehr transparent ist. Und ist auf jeden Fall... Ja, es ist weiterhin sehr, sehr, sehr schwierig, so offen darzulegen, dass das auch jeder am Ende dann versteht.
Wenn es ums Bewertungssystem geht, dann wird's wahrscheinlich sehr nerdisch jetzt, wenn wir da tatsächlich ausholen wollen. Was ich dazu kurz einwerfen möchte, natürlich geht es dann nicht nur um eine Person, sondern es geht natürlich um eine demokratische Wertung. Da sind 9 Leute in der Jury. Und deshalb ist es nicht nur eine Wertung. Und so kann man im Endeffekt sagen, dass die Wertung anders wiedergespiegelt wird, als wäre das jetzt einfach nur irgendein, weißt du, lustigerweise zeigen dann tatsächlich, weißt du, sind dann Teil, so gibt's dann Bewertungen, wo dann 8 Leute in eine Richtung, also auf rot sind und eine Person auf blau oder was weiß ich. Ja, also, wo du merkst, dass die wirklich die Mehrheit dann in die eine Richtung zeigt. Also da ist natürlich eine Menge Wahrheit mit drin und natürlich kann man Kunst bewerten. Das ist überhaupt keine Frage. Es geht halt am Schluss, geht es immer um den Rahmen. Man muss den Rahmen stecken. Hier ist der Rahmen Breaking, hier hast du eine bestimmte Ausmaße der Tanzfläche, hier bekommst du eine bestimmte Musik, du musst auf die Musik tanzen und so gibt es verschiedene Domänen, in denen die Judges suchen während der Performance und vergleichen, um zu gucken, welche Qualitäten bei dem einen Tänzer besser sind oder dem anderen. So, und wenn man das dann aufbricht und daraus eine Hierarchie macht, dann funktioniert das prächtig. So, das ist eine Sache. Was nicht funktioniert, ist eigentlich viel mehr. Ich hatte das vorhin kurz angedeutet. Wir haben uns Ideale gesetzt. Und für mich, als wir zur Jugendolympiade sind, hat alles bestens funktioniert. Und wir hatten wirklich gedacht, alles klar, jetzt das tüten wir ein und jetzt geht es weiter so. Dann war es aber so, dass so verschiedene Deals nicht hingehaut haben mit der WDSF und die Typen eigentlich broke waren und trotzdem versucht haben, Olympia zu organisieren. Und ich glaube, wenn sie das Budget hinter den Meisterschaften gehabt hätten, wäre alles wesentlich einfacher gewesen. Was ich damit meine, ist zum Beispiel... von Anfang an, also ich habe so ein Tool entwickelt, das nennt sich das Rankogram. Das wird jetzt in abgewandelter Form, wird es für die Preselection benutzt bei den Meisterschaften von WDSF. Es macht aber hinten bis vorne, es macht keinen Sinn. Es ist einfach behaftet mit verschiedenen Denkfehlern. Die könnte ich jetzt auch aufzählen. Und so dürfte diese Preselection so eigentlich gar nicht stattfinden. Keiner der Judges ist... Also wir haben insgesamt 200 Judges ausgebildet. Die Judges wurden alle zertifiziert. Das bedeutet, die haben alle ihren Stempel bekommen. So, und aber keiner dieser Judges ist ausgebildet worden auf dieses Tool. Und dieses Tool wird nur benutzt, weil die WDSF sagt, wir müssen die Meisterschaft so schnell wie möglich stattfinden lassen, damit die Leute so kurz und so schnell wie möglich durch den Event kommen. Und das ist ein Unding. Da kommen Leute, fliegen 12 Stunden zu irgendeiner Meisterschaft, dürfen dann 30 Sekunden tanzen in der Preselection. Und wenn sie es nicht unter die Top 32 oder 16 oder je nachdem, was an dem Tag gefragt ist, wenn sie nicht unter die Top 32 kommen, dann können sie wieder nach Hause fliegen. Sowas darf nicht passieren. Und bei anderen kompatiblen Sportarten wie Boxen, wie Karate, wie Taekwondo, wie, keine Ahnung, oder Judo zum Beispiel, da ist so eine Meisterschaft angesetzt auf 4, 5 Tage, vielleicht eine Woche, weil sie wissen, sie brauchen mehr Zeit. Die WDSF hat aber nicht das Geld. Und da liegt das Problem. Das bedeutet, die Breaker müssen leiden. Und das geht in meinen Kopf nicht rein. Also das ist das größte Unding, bin ich der Meinung. Und da hätte ich nicht mitgespielt. Und das war einer der Gründe, warum ich dann, hatten sie mich dann angefragt, ob ich nicht in Korea judgen möchte. Da habe ich mitbekommen, dass sie dieses Judging-Tool verwenden wollten. Und da habe ich ihn abgesagt und meinte, dass ich dann, wenn ich dann vor Ort der Head-Judge wäre, dann müsste ich die Veranstaltung absagen. Und dadurch kam es zum Eklat. Ja, also das ist eine Sache, die verstehe ich bis jetzt nicht, warum das auch von den meisten Teilnehmern nicht beanstandet wird, weil die haben darunter natürlich am meisten zu leiden. Und man muss sich vorstellen, dass wenn jetzt, also wie gesagt, das Tool funktioniert hinten und vorne nicht. Und es gibt ein Punktesystem. Und durch dieses Pre-Selection-Tool wird dann bestimmt, wie viele Punkte du hast, um dann eventuell am Schluss an Olympia teilzunehmen oder nicht. Wo du, ich sag mal so, es gibt dann ein Ranking unter allen Teilnehmern, unter allen B-Boys und B-Girls. Und das ist mit ausschlaggebend dann, je nachdem, an welcher Stelle du warst, bei irgendeiner Meisterschaft innerhalb dieses Pre-Selection-Tools.
Gerade was diese Bewertung angeht, habe ich auch eine Frage, auch ein bisschen auch von euch bei der Monika, da du ja quasi direkt damit verbunden bist im Moment durch die Tänzer und Tänzerinnen im Alltag. Hast du das Gefühl, dadurch verändert sich die Art zu tanzen gerade? Dadurch, dass man quasi Punkte bekommt für das, was man macht und nicht...
Mhm. Aber das stimmt ja nicht. Also ich sag mal nach wie vor.
So, ich war noch nie mit dabei. Ich war noch nicht Ich war offen und naiv quasi.
Ja, es geht nicht um Punkte. Es geht nicht um Punkte. Es geht um Punkte beim Ranking. Es geht um Punkte bei dem Pre-Selection-System. Das stimmt. Da geht es um Punkte und keiner kann dir erklären, wie die Punkte aufgestellt sind oder wonach diese Punkte sich richten. Also es gibt keine Standards oder irgendwas. Plötzlich hast du dann die Nummer 143. Keiner weiß, woher die kommt. Und es kann dir auch keiner sagen, was du zu tun hast, um dann vielleicht auf Punkt 96 zu kommen oder so. Es gibt keinen, ja, weil es auch keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn. Es kann dir also keiner erklären. Das ist ja das Lächerlichste daran. Aber wenn wir jetzt um das eigentliche Judging oder vom eigentlichen Judging-System reden, was dann im Endeffekt auch vom IOC abgesegnet wurde, schon 2017, also das Trivium-Judging-System, was wir entwickelt hatten, dann war es ein holistisches Judging-System. Das holistische Judging-System funktioniert so, dass alles, was die Tänzer in ihrer Performance zeigen, bewertet wird. Also es bedeutet, du hast eine komplette Sichtweise. Es gibt keine Kriterien vorher, nach denen du dich richtest, wo es heißt, ich suche danach oder ich bewerte danach. Ich sage mal Footwork, Top Rock, Down Rock, keine Ahnung. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sachen. Sondern die Tänzer zeigen, was sie zu zeigen haben. Während der Performances suchst du nach Qualitäten und aufgrund dieser Qualitäten bewertest du dann, welche Seite mehr gewichtet ist und welche nicht. So funktioniert das Judging-System. Das bedeutet, es ist ein holistisches Judging-System und es basiert auf Direct Comparison, also auf dem direkten Vergleich. Was natürlich wichtig ist, auch gerade was Memory angeht. Und stell dir vor, irgendwie, das würde so funktionieren wie beim Turnen, wo du 30 Leute hintereinander siehst, dann ist ganz klar, wo es nicht um eine Battle geht, sondern tatsächlich um so eine sequentielle Aufstellung, dann ist ganz klar, dass du mit Normen und mit Standards arbeiten müsstest, damit es wenigstens einigermaßen funktioniert. So haben wir den direkten Vergleich. Den direkten Vergleich, so beurteilen wir eigentlich jeden Tag alle möglichen Sachen. Ja, und so ist es sehr intuitiv. Und da gibt es keine Punkte, sondern es gibt verschiedene Crossfader, die bewegt werden. Hip-Hop, bestimmte Crossfader, die bewegt werden, zu der einen Seite oder zu anderen. Und das ist nichts anderes als ein Schätzen. Also dadurch, dass wir, dass es auf Metaphysik basiert, Metaphysik und nicht Physik, sondern Metaphysik, das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als auf unseren Geist ankommt und wie er funktioniert, ist es eine Schätzung und keine absolute Messung, die wir vornehmen können.
Ich komme nochmal aber zurück zur Ursprungsfrage, Malik. Hast du eine Veränderung tatsächlich bei den Tänzern und Tänzerinnen gemerkt, in ihrer Art und Weise, wie sie tanzen?
Naja, dadurch, dass das System auch ständig überarbeitet wird, also es ist jetzt nicht so, dass es seit Anfang an jetzt das System ist, sondern es wird auch ständig von Event zu Event immer wieder angepasst und verändert. Und ich glaube, die letzte Aktualisierung war im April in Rio. Da gab es nochmal ein angepasstes System. Man kann sich das so vorstellen, es gibt halt die Jurymitglieder, die sitzen da mit einem Tablet und haben damals war es noch mit 6 Fadern nach links und rechts zu bedienen, also wie Storm gerade das auch erklärt hat.
Das war das Trivium?
Genau, das Trivium-System, und dann bewertet man mit dem Fader halt nach links oder rechts bestimmte Prozentzahlen. So. Und ja, seit April wurde das jetzt nochmal angepasst und es sind jetzt mittlerweile 5 Fader. Und natürlich hinterfragen sich die Tänzer jetzt auch, okay, was muss ich jetzt machen, um bestimmte Punkte zu erreichen? So, und dadurch, dass sich das auch ständig verändert oder in so einem Prozess ist, ist es natürlich auch sehr schwer, daran zu arbeiten oder mit dem System zu arbeiten. Wir haben hier eine Preselection, die nicht transparent ist. Warum, wieso, weshalb bin ich nicht in die Top 32 oder Top 64 gekommen? Aber danach, die Battles, hast du halt denn so eine, ja, so quasi das Sheet vor dir, wie die Jury bewertet hat. Allerdings ist jetzt der nächste schwierige Punkt, wenn denn die Fader teilweise nicht benutzt worden sind, dann hat man da halt auch keine Transparenz drin. Und das macht es jetzt alles so noch ein bisschen schwieriger, dahin in die Richtung zu arbeiten. Aber ja, es verändert sich definitiv. Die Tänzer wollen jetzt und die Tänzerinnen wollen jetzt, ja, hinterfragen jetzt da, ey, was muss ich machen, um in der Kategorie beispielsweise Technik jetzt mehr Punkte zu erreichen? Was muss ich da erfüllen? Und ja, man merkt es auch bei den Profis, sage ich jetzt mal so, wie sich das ganze System schon oder der ganze Tanz schon in die Richtung entwickelt auf das System. Und das ist natürlich, ja, es fehlt halt die eigentliche Freiheit, der eigentliche Charakter, dieser, wie sagt man so, auch aus dem Hip-Hop, so Flavor-Gedanke, der dann auf der Bühne ausgelebt wird. Das ist schon schwierig. Ich glaube, wenn man das normal mit 10 Events vergleicht, also mich interessiert immer ein Battle, wie es auf, wie es mit dem Jury-System voll 100% entschieden worden wäre, wie das aber auch ohne das Jury-System entschieden worden wäre. Wäre das das gleiche Ergebnis? Und das stelle ich oft immer in Frage und schaue mir dann auch die Battles im Nachgang immer noch mal an. Und ja, aber es verändert sich schon.
Das Problem, was ich hier sehe, in den Veränderungen des Judging-Systems, also die WDSF, die haben jetzt ein neues Judging-System, wie Malik gerade gesagt hat, die haben seit Rio de Janeiro haben sie ein neues Judging-System, was eigentlich basieren sollte auf dem Trivium. Sie geben das eigentlich auch so an. Natürlich, jetzt, wo sie nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, mussten sie sich irgendwie was ausdenken und konnten natürlich nicht mehr mit unserem System arbeiten, was für sie natürlich auch irgendwo problematisch war. Aber dadurch, dass keiner von denen wirklich Ahnung hat von dem Thema, haben sie sich einfach gesagt, so, ja, mal gucken, was wir da bauen können. Und dann kam eben das dabei raus. Und das Problem ist eigentlich jetzt, dass es kein holistisches System mehr ist. Das bedeutet, wenn du ganzheitlich bewertest, dann kannst du eigentlich keine großartigen Fehler machen, weil du berücksichtigst einfach alles. Wenn du aber plötzlich fragmentiert denkst, das bedeutet, du guckst dir jetzt plötzlich nur noch Teile der Performance an. Das bedeutet, du suchst dir bestimmte Kriterien raus, von denen du glaubst, dass sie besonders wertvoll sind. Dadurch finden aber andere Teile in der Bewertung keine Rücksicht mehr. Und darunter leidet jetzt mit dem momentanen System, leidet halt besonders die Kreativität. Ja. Wir haben, ich glaube, es war sogar Rio de Janeiro. Wir haben ein Shadow-Judging-Projekt gemacht, während Rio de Janeiro lief. Das bedeutet, in Rio de Janeiro saßen 9 Judges von der WDSF, die den Wettbewerb bewertet haben. Und wir haben mit 15 Judges zu Hause den Livestream beobachtet und haben aber mit dem Trivium-Judging-System haben wir bewertet. Und bei 2 Battles kam ganz klar hervor, dass die Tänzer, die kreativ wesentlich besser waren, und es mit dem Trivium weitergeschafft hätten, in Rio aber leider verloren haben. Und das waren Menno und Phil Wizard, was sehr bezeichnend war für uns. Also nun darf man aber auch nicht vergessen, dass es natürlich um 15 andere Judges ging, als um die Judges, die in Rio de Janeiro waren. Deshalb vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber es deutet zumindest schon mal in eine bestimmte Richtung. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Durch die Veränderung wird sich der Tanz auf lange Sicht wird es sich garantiert verändern, weil eben das Hauptaugenmerk nicht mehr auf Kreativität steckt, sondern hauptsächlich auf der Ausführung.
Wie schützt man in diesem Kontext Kultur, wenn man mit etwas Verbändischem zusammenarbeiten muss, das keinerlei Kontakt zur Kultur hatte? Ich stelle die Frage mal offen in die Runde für euch beide.
Na, ich denke, auf kurz oder lang muss es irgendwo darauf hinauslaufen, dass natürlich die Hip-Hopper, das heißt die Breaker, dass die am Schluss den Tanz übernehmen. Das ist
ehrlicherweise, das ist die Hip-Hop-Attitude, ne? Also,
ja, natürlich.
Und das ist wahrscheinlich auch, ich meine, man muss, also mal von meinem Außenblickwinkel, gut, dass es da jemanden gibt, der quasi das Andocken an die Struktur ermöglicht. Aus welcher Konstellation auch immer. Das ist jetzt ein Tanz ist und damit ein Sport und nicht mehr Kultur, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber genauso wie es ja gut ist, dass es ein Bundestrainer ist, der weiß, wovon er spricht, ist es ja auch wichtig, dass es irgendwann einen Verbandschef gibt, der weiß, wovon er spricht. Storm, hast du die Gründungsunterlage schon irgendwo eingereicht?
Die hatten wir ja, tatsächlich. Malekith weiß das auch irgendwie. Wir haben Anfang 2018 waren wir alle zusammen in Dresden. Ja. Und haben wir versucht, mit dem DTV zusammenzuarbeiten und haben einen eigenen Verband gegründet.
DTV.
Ja, DTV. Wofür steht das?
Der Deutsche Tanzverband, ne, oder?
Deutscher Tanzsportverband, genau.
Tanzsportverband, genau. Ich komme auch mal ein bisschen durcheinander.
Aber es hätte der DBV gegründet werden sollen, ne? Der Deutsche Breakdance-Verband.
Und das wäre dann? Das viel mehr. Das ging sogar noch weiter in Richtung Hip-Hop. Also wir wollten natürlich auch nicht nur Breaking schützen, sondern auch alle anderen Tanzformen. Denn ich sage jetzt mal, das, was jetzt mit Breaking stattfindet, das kann in ein paar Jahren dann auch genauso mit Hip-Hop, Freestyle oder mit House oder mit allen anderen Tanzarten stattfinden, ja. Ja, und deshalb ist natürlich klar, irgendwie, da fängt man nicht einfach, da hört man nicht auf und passt dann nicht nur auf und versucht nicht so ein Konstrukt aufzubauen für Breaking Alliance, sondern natürlich auch dann für viel mehr, weil man eben schon merkt, in welche Richtung das gehen kann. Aber da gab es ein bisschen Trouble mit dem DTV und so hat der DTV dann irgendwann, naja, Corona kam dann noch dazu, glaube ich. Ja. Auf alle Fälle war es dann so, dass dann plötzlich nach 3 Monaten kam eine E-Mail, wir machen das jetzt alleine. Und das war's. Und nachdem das passiert war, habe ich schon so ein bisschen so den Braten gerochen und war noch ein bisschen vorsichtiger mit dem WDSF. So, weil dir ist natürlich klar, wenn du in eine bestimmte Richtung arbeitest und die der Meinung sind, dass they have to take it for granted, so nach einer gewissen Zeit, wenn sie der Meinung sind, wie heißt es auf Deutsch? Dass sie denken, es ist normal, dass man für sie zuarbeitet die ganze Zeit, dann muss man sich auch nicht wundern, dass sie dir dann irgendwann den Nabel abschneiden und sagen, alles klar, so, wir haben jetzt genügend Informationen von dir und das war's. Und ich glaube, das ist das, wovor wir eigentlich alle Angst hatten von Anfang an.
Ja,
also ich kann schon teilweise die Meinung da auch verstehen, wie das, ich habe es ja damals mitgekriegt, war jetzt selber nicht in Dresden mit dabei. Ich hatte da das zu spät mitgekriegt. Ich glaube, das war auch Red Bull BC One. Ich glaube, einen Tag davor war das, glaube ich, oder so, ne?
Nee, beim Red Bull BC One hatten wir uns getroffen und wir haben erstmal nur besprochen. Hier in Berlin. Ja. Da gab es dann in der Academy, gab es dann unten im Keller, gab es eine große Besprechung darüber, wie man das dann am besten anfängt. Und daraufhin haben wir dann Mailverkehr aufgenommen untereinander. Genau. Und dann haben Rossi mit Thomas aus Frankfurt, mit Roman aus Stuttgart hier aus Aalen und so weiter, so haben die dann versucht, das Ding in die Hände zu nehmen, haben mehrere Monate hardcore-mäßig daran gearbeitet, diesen Verband auf die Beine zu stellen und wie gesagt, dann am Schluss ist es daran gescheitert, dass der DTV die Verbindung gekappt hat.
Wie das zustande gekommen ist, das da habe ich jetzt gar keine Ahnung. Also da weiß ich auch nicht wirklich, weil ich da ab dem Moment schon war mir persönlich, also der Zeitpunkt war ein bisschen zu viel, weil ich schon gemerkt habe, dass da viele, viele Leute auch aus der deutschen Szene beteiligt waren. Meiner Meinung nach, um das alles auf die Beine zu stellen, war das für mich irgendwie ein bisschen zu viel und ich habe mich davon ein bisschen distanziert. Ich habe von diesem ganzen E-Mail-Verkehr gar nicht so viel mitgekriegt. Ich kann das aber, wie gesagt, zum Teil da so ein Stück weit verstehen. Es ist auch schwer, glaube ich, von einem jetzt wird es olympisch zu einem nationalen, schnell aufgestellten Verband, der sich selbst organisieren soll und die Gelder verwalten soll. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit schwierig gewesen. Deswegen hatte der DTV ja auch diese Strukturen schon vorliegen. Aber auch hier ist es ja oft auch zum Clash gekommen. Man muss das irgendwie alles auf eine Spur bringen. Und das Verständnis auf beiden Seiten war auch noch nicht so ganz da dafür. Man hat auch das immer noch das Gefühl gehabt, man will eigentlich, oder man will gar nicht, dass Breaken bei Olympia ist, sondern man will eigentlich eine andere Tanzsportart da sehen. Es war so ein bisschen klischeebehaftet alles noch. Ja, jetzt kommen die Hip-Hopper ins Haus. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich dann mit ein paar Leuten, also die das auch mit aufbauen, so Thomas Stark, waren wir dann alle im DOSB-Gebäude in Frankfurt, Otto-Fleck-Schneise. Man war da in der Tiefgarage und alle hatten halt so protzige Autos. Ich fahre Mercedes, Thomas fährt einen dicken BMW, Toni war auch noch mit dabei, hat auch Mercedes und wir waren alle da in der Tiefgarage und dann kam der Security hoch und fragte halt, was hier los sei, ob wir irgendwie die Mafia im Haus haben. Und dann haben die gesagt, ja, die Breaker sind halt da. So. Es war halt schon so, ja, es war dann... um da so mal eine kleine witzige Story rauszubringen. Es war schon, also man hat hier schon auch oft manchmal mit Klischees zu kämpfen, so. Aber ja, ich bin der Meinung, also der DTV tut auch, also arbeitet jetzt intensiver mit uns zusammen, weil die natürlich auch daran interessiert sind, dass wir eine Platzierung bei Olympia haben und bekommen und gehen auch auf Wünsche ein. Aber ich kann auch durch Gespräche und durch diesen ganzen Verlauf auch oft diesen diplomatischen Gedanke dahinter, ich würde jetzt sagen, verstehen, aber nicht ganz akzeptieren, weil man am Ende des Tages wollen wir doch alle das Gleiche und wir wollen eigentlich ja nur was Gutes und Positives bewirken und oft hängt es dann an kleinen Lappalien und an, ja, Nichtverständnis zum Beispiel. Ja, so läuft das halt bei uns. Wir brauchen halt, wir sind eine Veranstaltungskultur auch, ne? Also wir haben große Veranstaltungen, wir haben Partys, wir haben auch Aftershow-Partys. Wir haben nicht nur einfach ein Event, wo Tänzer A gegen B tanzt und am Ende Friede, Freude, Eierkuchen, alle gehen nach Hause, sondern wir haben auch ein Jam-Feeling. Wir wollen dazwischen ein bisschen Party haben, danach Party haben und das fehlt zurzeit. Also das muss man schon sagen. Jetzt bei der WM in Belgien, die bitte ausklammern, weil das war wirklich ein gutes Event. Das haben die Jungs in Belgien auch echt gut auf die Beine gestellt.
Da darf man ja nicht vergessen, wer das organisiert hat, ne?
Ja, eben, das sind halt wieder unsere Leute gewesen, ne? Das sind Leute von uns gewesen, so. Aber das war schon sehr gut. Also da war auch
ähnlich doch wahrscheinlich auch, ich meine, ich war nicht da, aber ich habe es nur mitbekommen, ähnlich doch wie die Meisterschaft in den UK letztes Jahr in London, wo dann Hooch der UK Championships normalerweise macht mit
Songa. Manchester meinst du?
Und so weiter. Manchester, genau.
Europameisterschaft, ja.
Das ist ja auch gut gelaufen. Ist ja auch sehr gut gelaufen, oder?
Ja, das war, also mein persönlicher Geschmack sah es aus wie ein Karate-Turnier. Also es war halt so zwei Felder und ich kam mir wie hier Karate-Tiger, der Film so, auf einmal gleich kommt Van Damme rein und so. Aber ja, also ich verbinde immer, ich mache ja auch Veranstaltungen, ich verbinde immer eine Veranstaltung, da muss irgendwie das Publikum auch mit abgeholt werden. Da darf nicht die ganze Zeit nur Breaking-Mucke laufen. Da muss auch zwischendurch mal ein geiler R&B laufen, wo die Leute auch mal kurz aufstehen, selber mittanzen, die Kinder auf die Tanzfläche lassen, damit sie sich auch mal ein bisschen austoben. Also so ein einfacher Jam-Gedanke, auch wenn das nicht deren Auftrag ist, das verstehe ich halt auch, ne? Die haben nicht diesen Auftrag, diesen Bildungsauftrag, was ist Hip-Hop? nach außen zu tragen, das verstehe ich auch, aber ich bin immer noch der Meinung, Schwerpunkte des Hip-Hops dürfen nicht außer Acht gelassen werden, so, die müssen halt mitgezogen werden und dazu zählt auch andere Säulen, ne? Es muss, also meiner Meinung nach muss es Rap-Acts geben auf solchen Veranstaltungen, zwischen den, keine Ahnung, vor dem Finale nochmal irgendjemand ein cooles auftreten lassen, Local, Graffiti muss draußen, Workshops muss für Kids angeboten werden, all das. Oder vielleicht auch mal eine Aufklärung über ein Video, ne? Also im Vorfeld, bevor das Opening stattfindet, hier, was ist Hip-Hop, was ist Breaking bei Olympia und was beinhaltet das alles, woher kommt es, was macht es, warum sind wir hier und wer ist das dahinter? So, in einem kurzen, irgendwelche schlauen Köpfe können das mit Sicherheit in 3-4 Minuten zusammenschneiden und diese Aufklärung, das ist nicht mal viel Arbeit und diese Aufklärung ist, ja, man, es wird besser, aber es ist nach 3 Jahren meiner Meinung nach ein bisschen zu spät. Sehr ausgeschweift jetzt hier.
Ja, aber ich
ganz ehrlich, da stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Also was ich von Anfang an immer gesagt habe, so am Schluss irgendwie muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Wir haben unsere Rituale.
Ja.
Das sind genau. für uns sind das heilige Rituale. Du gehst auf eine Jam, da muss es Cypher geben, da muss die Musik laufen, da muss es einen bestimmten Vibe geben und so weiter. Das muss funky riechen und so weiter. Ja, du brauchst so bestimmte Plätze, bestimmte Ecken, die du gehst da nur rein und du weißt ganz genau, was du da gleich machen kannst und was da nachher abgeht und so weiter. Du siehst diese Sachen. Und natürlich haben die das Gefühl dafür noch nie entwickelt. Das ist so ein bisschen so, da würde ich noch zu weit ausschweifen. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Und das ist natürlich, wenn es in den meisten Fällen organisiert wird von Tanzsportlern, also von Latin und Standard and Latin Dancers, Typen, die sich die ganze Zeit nur mit lateinamerikanischen Tanz auseinandergesetzt haben und damit aufgewachsen sind und mit diesem Föderationsleben aufgewachsen sind, dann ist ganz klar, dass die diesen Gedanken nicht haben können. Ja, das muss man kultivieren, das muss man leben. Und deshalb ist es wichtig, dass man mehr und mehr Fuß fest und dass man guckt, dass man da Sachen verändern kann, dass man da versucht, Sachen zu verändern, wo man sie verändern kann. Ja.
Aber es passiert. Also ich will es nicht aufwiesen. Es passiert vielleicht nicht ganz mit einer.
Na, ich denke, die sehen das ja auch. Ne? Die sehen das ja auch. Wenn dann Leute von die gerade die WDSF-Leute, die sind dann ja auch überall vor Ort, zumindest immer 2-3. Und die sehen dann ja auch, welche Meisterschaft gut funktioniert, wo dann die Akteure happy sind und so weiter. Das sehen die ja auch und denken sich auch so, ja gut, okay, von denen können wir uns noch eine Scheibe abschneiden und das könnte noch besser gemacht werden, das könnte noch besser gemacht werden. Momentan, und das ist ja das, was ich von Anfang an eigentlich gesagt habe, das größte Hindernis ist da eigentlich das Budget. Ja. Dass die WDSF im Endeffekt, dass da keine Kohle ist. Die haben keine Kohle.
Ja, wir sind halt teuer, ne? Um so eine Veranstaltung zu schmeißen, ist halt echt teuer, ne? Also man geht da schon in die mehrere hunderttausend Euro rein. So eine richtig gute, professionelle, komplett medienabgedeckte und alle Richtlinien eingehaltene Veranstaltung.
so eine Judo-Weltmeisterschaft oder so, die ist ja nicht billiger.
Ja. Also ich bin, das übersteigt auch meine Gehaltsklasse, darüber Kenntnis zu haben. So, das ist
Ey, aber es gibt, Malke, du hast ein Thema mitgebracht, das ich irgendwo versuche, schon die ganze Zeit mit einzuweben. Und jetzt ist genau der Punkt, an dem ich theoretisch auch diese Frage gestellt hätte, weil es mir nochmal um den Kulturaspekt da geht. Bevor du gleich dein Thema vielleicht mit anknüpfen kannst, habe ich noch eine Frage vorher. Erstmal krass, auch differenzierter und auch vielseitiger Austausch über das Thema gerade und auch über die Für und Wider dieses ganzen Prozesses. Fakt ist, es ist ein Prozess und man bewegt sich da drin. Jetzt habt ihr ja natürlich aber auch im Kern an vielen Stellen mit vielen Leuten zu tun auf allen Ebenen. Es gab ja auch und gibt vielleicht heute immer noch auch Ablehnung grundsätzlich dem Ganzen gegenüber. Aus der Szene heraus, aus einem puristischen Gedanken heraus. Was würdet ihr sagen, wie hat sich die Gesamtstimmung zum Thema Breakdance bei Olympia innerhalb der Szene in den letzten, dann sind es ja 5 Jahre, entwickelt? Ist es positiver, ist es negativer?
Also ich für mich ist das jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich natürlich mit vielen Leuten zu tun habe, die pro den Gedanken natürlich haben. Also an mir persönlich ist jetzt noch nie jemand rangekommen, der gesagt hat, so ey, ich finde das blöd, was du machst. Ich finde das blöd, dass du das supportest und ich finde das blöd, dass du da diese Struktur aufbaust. Ich glaube, es ist eher das Nichtwissen, dass vielleicht sowas wie jetzt ihr hier macht, einen Podcast, wo wir darüber sprechen und inhaltliche Sachen einfach vielleicht auch nochmal austauschen, Problematiken aufdecken, aber auch Pros aufdecken. So. Mhm. Ich glaube, diese Unwissenheit der Szene ist, glaube ich, eher das größere Übel als die Anti-Haltung des Ganzen allgemein, zu sagen so, ey ja, Olympia beutet jetzt Breaken aus. Ich bin der Meinung, also ich bin darauf gekommen, als mir zum Beispiel auch manchmal so Journalisten von was weiß ich, irgendwie ZDF oder so, die Frage gestellt haben, so was erhoffst du dir eine Medaille oder was bedeutet dir eine Medaille zu haben? So, ich kann nur sagen, so bis vor 3 Jahren wusste ich, dass meine Eltern Olympia gucken, aber ich habe nie mit Olympia was zu tun gehabt. So, aber den Respekt den anderen Sportlern und anderen, also Schwimmen, Leichtathletiken, Reiten, was auch immer alles olympisch ist oder medaillenwürdig ist, die arbeiten ihr Leben lang dorthin. Das ist für die das höchste sportliche Ereignis überhaupt. Und das ist das Highlight. Und aus Respekt dem Ganzen gegenüber, denke ich, sollten wir damit auch wertschätzend umgehen, dass wir halt diese Bühne jetzt bekommen, dass wir halt die Möglichkeit jetzt auch erreichen, auch mal dort zu stehen, wo andere vielleicht nicht stehen können oder das erreichen. Und solche Sachen müssen wir eigentlich immer wieder vor Auge halten. Und das müssen auch die Leute da draußen auch verstehen, die sagen so, ja, Olympia, es ist halt Sport. Es ist jetzt, wir sind jetzt in einer sportlichen Kultur mit drinne. Aber trotzdem gibt's weiterhin Szene-Events in Jugendhäusern. Draußen wird trotzdem Street-Shows gemacht. Es wird auch wenn Skaten jetzt olympisch ist, es wird Skaten draußen auch. Also es wird einfach alles weitergeben. Es ist eine weitere Bühne auf der Welt. Nur größer und mehr pompöser gepackt. So, das mehr Möglichkeiten, uns einfach mal auch mit der Werte und Norm der Hip-Hop-Kultur auch mal zu zeigen. Wie ich gerade meinte, anhand der Videos, Graffiti, was ist eigentlich da alles noch mit dabei und was das auch für die Jugend macht. Also ich bin auch Erzieher und ich weiß das selber, dass was das alles bewirken kann, Projekte auf die Beine zu stellen, wie man damit erreicht. Und ich glaube, durch diese Möglichkeit sollte man den Leuten da draußen die Kritik oder das mal erklären, hey, lass uns doch die Bühne einfach mal nutzen, um was Positives draus zu machen. Wir müssen uns auch entwickeln. Hip-Hop muss sich auch entwickeln. Musik entwickelt sich auch. Und warum nicht dann auch in die Richtung?
Storm, wie ist das bei dir? Gib mir auch mal einen Blick von, also Ursprungsfrage war ja, innerhalb der Szene Abneigung, Akzeptanz, den Weg quasi mitgehen. Wie hat sich das so entwickelt, deiner Meinung nach?
Ich glaube, das nach wie vor. Ich glaube, also der überwiegende Teil von den Leuten, mit denen ich spreche, die sind eigentlich nach wie vor dafür, dass Breaking zu Olympia kommt. Das Problem ist nur, dass sich eigentlich fast alle einig darüber sind, dass die letzten 2 Jahre richtig mies liefen mit der WDSF und mit den Veranstaltungen. Das ist der springende Punkt. Und die meisten setzen sich sehr differenziert damit auseinander. Also es ist nicht so, dass das einfach nur irgendwelche Leute sind und die jetzt einfach nur ihre Meinung kundtun, sondern natürlich sind das alles aktive Breaker, für die Breaking ihr Leben bedeutet. Ja, also sehr passionierte Tänzer und ich sag mal, mein Bruder gehört zum Beispiel dazu, der voll dagegen ist. Der ist voll dagegen. Ja, ja. Aber ich sag mal, er respektiert meine Meinung, ich respektiere seine Meinung und es ist aber schön, so einen Gegenpol zu haben, sich mit dem zu unterhalten und der einen dann auch manchmal sehr schön wieder auf den Erdboden zurückholt, sag ich mal so. Nach wie vor. Ich denke da eigentlich genauso wie Marco, dieser weitere Schritt bedeutet einfach nur ein neuer Arm. Ja, das ist ein neuer Arm für Break. Das ist eine neue Linie. Das ist ein neues Universum, was geöffnet wird, neue Möglichkeiten. Ja. Und ich glaube, über kurz oder lang, also entweder wir nehmen das, über kurz oder lang nehmen wir das sowieso selbst in die Hand. Ja, oder dann muss ich eine ganze Menge tun, um die Breaker zufriedenzustellen von der WDSF aus. Und da gibt es aber so viele andere Möglichkeiten, die auch noch offen stehen, von denen die meisten überhaupt nichts wissen. Also ich sag mal so, darüber mag ich jetzt gar nicht sprechen. Aber ihr wisst ja, ich bin ja weltweit unterwegs irgendwie. Und auch da, ja, also wenn es ist auch da schwierig für mich jetzt nur für Deutschland zu sprechen. Das macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Hip-Hop war für mich sowieso immer ein internationales Ding. Ich fand das schon komisch bei Battle of the Year, wo es dann plötzlich hieß, wir brauchen für jede Nation brauchen wir eine Gruppe und so weiter. Also man darf auch nicht vergessen, es ist meine Crew, Battle Squad. Wir waren immer international. Und ich sehe nach wie vor in so einem Land wie Deutschland, sehe ich es jetzt nicht unbedingt notwendig, dass Breaking zu Olympia kommt. Wenn ich mir aber sehe, so der Enthusiasmus, der unter den Brasilianern stattfindet, der Enthusiasmus, den ich sehe aus Ländern wie Uganda, wie Kamerun, wie ich sag jetzt mal, also da sind so viele Länder, wo man einfach merkt, so jetzt haben wir eine Chance, jetzt haben wir wirklich auch die Möglichkeit, eventuell vom Tanzen leben zu können und dass die Leute uns mehr Anerkennung schenken, weil wir sind hier in unserem Land. Ich habe jetzt vor 3 Tagen erst eine Mail aus Tunesien bekommen, wo sie auch keine Anerkennung dafür bekommen, dass sie tanzen. Die tanzen dann in irgendeiner Shopping-Mall, wenn die Läden zumachen abends und werden dann rausgeschmissen und sitzen teilweise eine Nacht im Knast und so weiter, weil sie eben in dieser Shopping-Mall tanzen, weil Tanzen nicht angesagt ist da. Wenn Breaking zu Olympia kommt, dann hat das natürlich eine ganz andere Anerkennung. Sowas können wir uns in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Deshalb so aus deutscher Sicht wirkt das alles eher so ein bisschen langweilig und eher so ein bisschen so, naja, so gut. Wir haben dann da jetzt Olympia und jetzt nutzen wir diese Infrastruktur auch. In anderen Ländern hat das einen ganz anderen Stellenwert.
Dann kommen wir aber zu deinem Thema. Denn das ist ja das, was jetzt gerade, finde ich, der entscheidende Faktor ist, wenn man von außen auf das Ganze guckt und nicht Teil der Breakdance-Szene ist. Ich finde es total, von meinem Winkel, total geil. Ich verstehe aber auch jeden Problempunkt, den ihr heute auch sehr, sehr krass ehrlich und differenziert mit dargestellt habt. Bleibe am Ende mit der Erkenntnis, lass uns das mal selber machen, wie in allem anderen auch, wie in den anderen, also Musik macht das ja im Prinzip auch. In der Musikindustrie ist ja Rap so auch immer größer geworden, je stärker dann Leute das Business geowned haben an irgendeiner Stelle. Aber was, also bring dein Thema ein. Ich könnte jetzt die Frage stellen, aber du machst dir ja Gedanken, weil welchen Einfluss das im Prinzip auf die Kultur im Ganzen haben kann, ne?
Ja, das ist so die Frage, die ich jetzt eigentlich auch, die habe ich jetzt eigentlich auch, so würde ich jetzt einfach auch mal in den Raum stellen, so wie vielleicht auch ihr als Journalisten oder als Musikexperten so, jetzt einfach mal, wie kommt es überhaupt auch mal in die Öffentlichkeit in die Richtung, also vielleicht auch in eine andere Säulen so. Kommt es bei den Musikern zum Beispiel an? Wird darüber geredet? Weil wir sind ja, irgendwie sind wir ja alle eine große Familie. Und das ist so diese Frage, die würde ich jetzt einfach mal so ganz frech zurückwerfen, weil, also, ich stecke da gerade sehr, sehr tief drinne und bekomme natürlich immer die Kritikpunkte, die vorliegen, natürlich immer mit und spreche auch damit rüber und versuche den Leuten das in kurzen Sätzen, ich schweife immer gerne aus, aber ich versuche das immer in kurzen Sätzen zu erklären. Aber ja, die größte Angst ist natürlich, dass das dann alles verloren geht, dass dann irgendwann nur noch ja steif die Kultur dahinter verloren geht, dass die Möglichkeiten für Kids, was man da rausholen kann, die Projekte, dass das alles irgendwie ein bisschen verzerrt wahrgenommen wird und dann gar nicht mehr wahrgenommen wird, auch von der Politik her. Das ist so meine Angst gerade, die ich da sehe. Und da sind so die Fragen, die ich einfach jeden Tag immer in mir trage, so wie kommt es eigentlich bei anderen Familienmitgliedern an, sage ich jetzt mal so.
Ja, das ist also, Yannick, der Moment, in dem du mal mit eingreifen kannst, weil ich bin mir ziemlich sicher. Also du bist ja nochmal ein anderer Blickwinkel darauf, ob das Thema überhaupt bei dir aufkommt.
Ja, voll. Also ich war wieder absolut ruhig hier, weil ich auch natürlich nicht ansatzweise so drinstecke im Thema wie ihr und jetzt irgendwie sehr gespannt zugehört habe und ganz viel über diese Thematik gelernt habe. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Breaking bei Olympia so ganz generell in der großen, weiten Hip-Hop-Welt schon ein Thema ist, aber glaube ich noch sehr oberflächlich. Also es ist halt klar, dass es passiert und ich glaube, im Großen und Ganzen freut man sich auch darüber, weil halt Leute von uns dabei sind. Aber was du, Malekit, eben auch schon gesagt hast, ich glaube, es ist wichtig, noch ganz, ganz viel mehr zu tun, zu educaten, um halt wahrscheinlich auch bei vielen Leuten einfach so diese Ängste noch zu nehmen und halt irgendwie vielleicht auch klar zu machen, das Ganze mehr als Chance zu betrachten, weil ich glaube auch, wenn Breaking olympisch wird, ist das einfach, also diese Kultur ist riesig und auf der ganzen Welt verteilt, aber es gibt immer noch Ecken, wo das Ganze halt noch nicht angekommen ist, noch nicht in dem Maße verstanden wird. Und ich glaube, man kann Olympia doch viel mehr als Chance sehen, noch in die letzten Ecken sozusagen vorzudringen. So ist eben das Beispiel Tunesien gefallen. Aber da muss also meiner Meinung nach, nach meiner Wahrnehmung schon, muss schon noch was passieren, weil es, wie gesagt, bisher sehr an der Oberfläche gekratzt wird, was diese ganze Thematik angeht.
Ich kann dazulegen, dass ich aus Kulturgesichtspunkten mir wünschen würde, dass es mehr Sichtbarkeit hat. Denn ich kriege ja schon mit, dass ich viel von dem, was ihr mir hier erzählt, selber kaum mitgekriegt habe, weil ich nicht in diesen inneren Zirkeln mit da drin bin. Und dazu, also trotzdem, ich bin ja Teil, ich sitze ja im gleichen Boot quasi. Ich schwenke ja auch die Fahne und möchte, dass das alles cool wird und sowas alles. Da bin ich ja grundpositiv gestimmt dem Ganzen gegenüber. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich weiß, dass sowohl im Hintergrund dann mal mehr oder minder mit Kämpfen ausgetragen, als auch in, ich liebe den Begriff in diesem Moment wieder zu nennen, Bundestrainerseitig wir hier aufgestellt sind mit, wir haben das alles so ein bisschen im Griff. Und Storm, du hast vollkommen recht. Der nächste Schritt muss sein, dass man das dann auch alles irgendwie so ownt. Ich glaube, und das wird sehr spannend, das Thema hat halt wahnsinnigen Hype-Charakter, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es im Moment sich anfühlt, aber ich kann euch mal so sagen, ich werde immer mal wieder agenturseitig darauf angesprochen. Es ist aber immer noch eher so unterm Radar, man sieht, dass es da kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass aber dann Hype-Train gezündet wird irgendwann und dann genau, was du gesagt hast, werden auf einmal da Stars entstehen, national wie international, weil sie halt an einem Unikat mitarbeiten. Ich hoffe sehr, dass es auch der Wertschätzung und dem Stellenwert des Elements der Familie, so sage ich das mal, auch so wieder ein bisschen hilft. Denn mein klassisches Gefühl von einer Hip-Hop Kultur und auch eine zugehörige Szene, da stehe ich ja irgendwie in der Mitte auf einer Insel und bin überall mehr oder minder mit dabei oder versuch Transparenz zu geben, versuche irgendwie zu helfen, Sichtbarkeit zu schaffen. Aber ich bin voll dabei, dass viele Teile der Rap-Szene mit Breakdance nichts am Hut haben und das wahrscheinlich auch nicht mitkriegen werden und am allerhöchsten ist wahrscheinlich irgendwie eine Nachricht, irgendwann in den Nachrichten, wenn sie Nachrichten gucken, davon mitkriegen werden. Und das muss in meinen Augen besser werden. Aber
ja, das denke ich auch.
Wir mit unserer Plattform, dass wir das machen, das ist ja auch gar keine Frage, wie viele Menschen wir damit erreichen, die sich damit neu beschäftigen wollen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung da drin, dass wir halt das erweitern können. Ja, deswegen machen wir das auch regelmäßig und ich bin mir auch ziemlich sicher, wir werden auch in wahrscheinlich 3 Monaten, 4 Monaten nochmal wieder ein Status-Update machen und dann freue ich mich, wenn wir in dieser Runde wieder zusammensitzen, um einfach nochmal 2, 3 Sätze mehr dazu zu sprechen. So, aber Storm, sag du auch gerne nochmal was dazu, weil so als jemand, der noch ein paar Tage länger dabei ist und den kulturellen Wert von dem, was hier quasi entsteht, ja auch, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, das kann schon wieder Auswirkungen auf Kultur im Ganzen auch haben, ne? Weil ich, letzter Satz dazu, merke halt gerade eine krasse Energie doch wieder in der Jugend. Also weil als die ältere Generation ja, was sie schon immer passiert ist, aber ich habe das Gefühl, gerade auch überall immer mehr das Element hat, das Zugriff auf Jugend schafft, die mit klassischen Hip-Hop-Elementen zumindest ein kleines bisschen wieder herangezogen werden, um Alternativen zu liefern. Darin besteht ja eigentlich eine Hoffnung, dass sich der Kreislauf wieder erneuert, oder?
Insgesamt gibt es natürlich Synergieeffekte. Ja, die können wir natürlich noch nicht ausmessen. Großartig. Was im Moment noch ein bisschen fehlt, ist natürlich das Kapital, was noch mehr und mehr einfließen wird. Ich sag mal, gerade nach Olympia 24 jetzt nach Paris, werden dann noch mal ganz andere Wege offen oder noch mal mehr. Ich sag mal, momentan, wer sponsert denn da jetzt Nike? Okay, Red Bull hat eigene Veranstaltungen. Da gibt's verschiedene kleine, ich sag mal, Puma hat jetzt auch angefangen und so weiter. Da gibt's so ein paar kleine Sponsoren überall, ganz Frankreich, das ganze französische Team wird von Lacoste wird's gesponsert und so weiter. Stark. Und das ist nicht einfach nur so, dass die Klamotten kriegen, sondern die kriegen natürlich auch Kohle. Und, das ist nur eine Sache, so. Und wenn man dann auch noch an die Kulturgelder geht oder an die Sportgelder, geht irgendwie die plötzlich da sind, nur weil Breaking jetzt nochmal so in Sportverein angeboten wird. Das ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Also da, wo sie jetzt auf Jams, ich sag mal, wo irgendwelche Jam-Organisatoren Jams organisieren können und Gelder beantragen können, die aus dem Sporttopf kommen, sage ich jetzt mal so, dann ist der Kulturtopf ist frei für die Rapper und für die Graffiti-Writer. Das bedeutet, da ist insgesamt das mehr Kapital. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, und das, ja. ist nur ein Weg, den ich hier aufzeigen möchte, wo es natürlich auch positive Auswirkungen hat in Richtung Professionalismus, wo Leute tatsächlich ihrer Passion folgen können in Deutschland. Ja, denn auch hier werde ich ja ständig gefragt, wie ich es überhaupt geschafft habe, als Tänzer dann selbstständig zu werden und vom Tanzen leben zu können, was absolut nicht einfach war in meiner Zeit.
Punkt.
Viel mehr wüsste ich dazu jetzt auch nicht zu sagen, ja.
Aber du lieferst mir die Überleitung des Todes zu deinem Thema, denn eine Sache ist, zeichnet, glaube ich, jeden aus, der so ein bisschen diese Kultur in sich trägt und daraus ein Leben bestreiten möchte und es vielleicht auch geschafft hat, auf welchem Level auch immer, dieses Individuelle, dieses Einzigartigsein, dieses irgendwie etwas schaffen, was etwas hinterlässt, in irgendeiner Form, wie auch immer. Und das ist das, was mir diese Kultur gebracht und gezeigt hat. Und was man halt nicht machen darf, ist kopieren, wo wir bei deinem Thema
sind. Das ist das, was, wo ich eigentlich am neugierigsten bin. Also ich sehe jetzt teilweise, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht großartig, wie Marco arbeitet, aber ich weiß, dass zum Beispiel bei Adnan und Amir, das ist dann natürlich auch grundsätzlich, dass es viel um Individualität geht. Also glaube ich, dass Marco da nicht anders eingestimmt ist. Und ich habe es aber bei verschiedenen Bundestrainern, sage ich jetzt mal in anderen Ländern, habe ich gesehen, wie sie versuchen, ihren ganzen Kader auf eine bestimmte Art zu drillen. Was dabei rauskommt, ist natürlich, dass sie alle gleich aussehen und dass sie alle an den gleichen Taktiken arbeiten. Wo ich dann auch sage, ich so, pass auf, ihr könnt auch ruhig mal Leute aus anderen Ländern holen und holt doch ruhig mal Roxride her und der kann euch das erzählen und dann holt ihr Fokus und der erzählt euch das. Und dann holt ihr, weißt du, so, dass jeder einfach mal von sich aus gucken kann, so, was ist denn für mich der beste Weg? Es ist natürlich schwierig als Bundestrainer, Leute ranzuholen, wo es dann nicht darum geht, dass alle, ich sag's mal, wie bei so einem Ballsport oder so, wo alle hinter einem Ball herrennen und der, ja, dass man an bestimmten Taktiken arbeitet als Team. Hier geht es um eine Solo-Competition. Und in dieser Solo-Competition ist es unglaublich notwendig, dass die Leute Individualisten sind, dass sie sehr viel eigenen Charakter zeigen und dass sie ihr eigenes Arsenal an Moves und an Techniken und an Taktiken entwickeln. Und das macht es insgesamt unglaublich schwer, glaube ich. Ja, und das neue Judging-System spiegelt das aber leider nicht wider. So in unserem Judging-System, wir hatten da so einen Bite-Knopf, wir hatten so einen Bite-Button. Das bedeutet, wenn man entdeckt hat, dass jemand tatsächlich, ich sage jetzt mal so eine typische, so wir nennen das im Breaking, nennen wir das dann Signature-Move. Wenn, ich sage mal, da kommt dann jemand rein und macht, das ist tatsächlich passiert, kommt dann eine Kombination von Lilu. Dann gehört es sich für die Judges, dass sie diesen Knopf drücken und sagen, ey, das Ding ist von Lilu, was fällt dir ein? Ja. Und jeder weiß das. Ja, und da aber auch demokratische Entscheidung, also die Mehrheit der Judges mussten diesen Knopf drücken, um dann, ich sag's mal, dass es dann zum Rausschmiss kam von einem Judge, das ist nie passiert. Aber zumindest hatte man die Möglichkeit, okay? So, das ist das, was fehlt bei diesem neuen Judging-System. Und dadurch, dass das neue Judging-System dann auch noch in eine Richtung geht, wo es wesentlich mehr um Ausführung geht als um Originalität, mache ich mir natürlich noch umso mehr Sorgen, dass die Trainer, die Bundestrainer dann im jeweiligen Land, dass die dann noch mehr in eine Richtung lenken, wo sie dann, ich nenne das jetzt mal den vertikalen Weg, wenn ihr wisst, was ich damit meine. Also wenn wir vom vertikalen Weg sprechen, dann ist es meistens so ein monothetischer Weg, der einfach nur, wo du eigentlich von Anfang an schon weißt, okay, ich muss das machen, dann 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 komme ich zum Ziel. Da gehört nicht viel Kreativität zu, das ist einfach so, ich sag mal, das kann dir auch jeder Sporttrainer, kann dir dann sagen, ganz genau, was du eigentlich machen musst, um zum Ziel zu kommen. Ja? Und dann der polytätische Weg ist eigentlich erstmal so, ich gehe erstmal von 1 zu 2, von A zu B, so, und dann sage ich aber so, oh, hier gefällt's mir gerade richtig gut, deshalb halte ich mich hier ein bisschen länger auf und entwickle dann aus A, entwickle ich dann eine alternative Leiter, die sich B nennt und vielleicht noch C und D und gehe dann hier ein bisschen weiter, bevor ich wieder zurückkomme, um dann bei A weitermache und so weiter und so weiter. Das ist der polytätische Weg. Der dauert natürlich viel länger. Man muss natürlich viel mehr Research-Arbeit da reinstecken und gerade jetzt, wenn es darum geht, hey, wir haben die Olympiade 2024, wir müssen bereit sein, wir müssen alle topfit sein. Deshalb müssen wir jetzt diesen monothetischen Weg nehmen. Und das ist ein Riesenfehler, glaube ich. Und deshalb haben momentan die Tänzer die meisten Chancen, die eigentlich schon im Vorfeld auf diesem Level waren. Und da sprechen wir von Leuten wie Mano, von Leuten wie Phil Wizard, wie ich sag das mal, Vicious Victor und so weiter. Leute, die eben schon vorher gezeigt haben, dass sie eigentlich ihren eigenen Charakter haben, dass sie im Hauptsächlichen hauptsächlich selbst inspirativ gearbeitet haben. Das bedeutet, sich nicht mehr bei anderen Leuten irgendwelche Sachen abgeschaut und umentwickelt oder umgedeutet, weitergemacht haben, sondern sich vielmehr einfach nur mit ihren eigenen Moves, mit ihren eigenen Stärken befasst haben, um gut zu werden. Und das sind gerade momentan die Leute, die, wo ich jetzt auch glaube, dass die größten Medaillenchancen haben. Und da ist ganz klar, wenn man dann jetzt anfangen muss, wie Marco, mit einem Kader von Leuten, die, ich sag jetzt mal, alle so vom Niveau in Deutschland alle nicht unbedingt wirklich an der obersten Spitze mitkämpfen, und man denen dann sagen soll, passt auf, ihr müsst noch mehr Zeit damit verbringen, um mehr aus eurem Individualismus rauszuhauen, dann wird es natürlich schwierig.
Ja, um kurz da auch anzuknüpfen, also das ist auch der Grund, warum ich mir die Gedanken gemacht habe, wen ich da mit in diese Struktur mit einbinde. Ne? Das ist zum einen einfach auch mal, weil Deutschland ein sehr großes Land ist, dass wir auch infrastrukturell gut aufgestellt sind. Ich bin in Hamburg. Wir haben den Amir, der ist im Süden in Deutschland vertreten. Adnan Lil Amok, der kommt aus Berlin, und der Big Tony ist im Westen. Damit haben wir schon so die Karte gut abgedeckt. Aber das ist nun mal so die Oberfläche. Aber dieses Individuelle, dieses Charakter zu entwickeln, da steckt einfach mehr dahinter als jetzt auf gleich, wir trainieren jetzt ein Jahr durch und ihr seid dann die Spitze der Spitze, sondern das ist ein Prozess, der sich lange entwickeln muss. Und ich stelle es immer so vor, wie so eine Pizzascheibe. Ich habe halt meine Sicht, so ich kann schon mit breiter Brust sagen, was ich so in den letzten 15 Jahren gemacht habe, und kann auch sagen, dass ich mich gerade in dem 1-gegen-1-Modus ganz gut auskenne, aber ich bin nicht allwissend so. Und ich habe dann mir den Amir geholt, der ein weiteres Stück Wahnsinnskreativität mit dazu bringt. Unglaublich, bringt seinen kompletten eigenen Stil mit rein, der wahnsinnig auch kreativ arbeiten kann. Diese Ecke ist damit abgedeckt. Und dann haben wir Lil Amok, der einfach ein Power-Typ ist. Wir kennen alle Lil Amok. So, das ist der kennt sich mit Techniken aus. Der ist immer noch international on top, was Power Moves und sowas alles angeht. Und dann haben wir den Big Tony, der sich mit dieser ganzen Attitude auf der Bühne, mit Battle-Taktiken, wie es auch ausschaut, wann man angreifen sollte oder vielleicht defensiv angreifen sollte und solche Sachen, solche Taktiken. Um diese Pizzascheibe komplett zu füllen, habe ich mir diese Leute halt rausgesucht. Dahinter stecken noch mehr Leute, ne? Also wir bewegen uns dann noch, es gibt ja noch in jedem Bundesland noch Trainer, in NRW gibt es den Julian, hier in Hamburg die Django und Chris, die zwei Brüder. Also in jedem Bundesland sind auch nochmal Leute, die auch ihre Leute coachen und helfen, groß zu werden. Aber wir müssen da alles in allem noch ein bisschen mehr arbeiten. Wenn nicht 2024, dann 2028 soll das olympisch bleiben. Also ich denke mir, wir können, wovon ich anfangs geredet habe, dass wir diese Generationslücke, wenn wir gemeinsam alle an einem Strang ziehen und dieses individuelle Kreative rausholen können aus jedem einzelnen Tänzer und Tänzerinnen, glaube ich, sind wir irgendwann auch wieder ganz oben mit dabei an der Spitze.
Das ist ja auf jeden Fall das, was sportlich, das ist lustig, dass man diesen Begriff in diesem Zusammenhang nutzen kann, relevant ist. Kulturell maßgeblich bleibt ja aber, sich individuell zu entfalten. Und nur dadurch hast du ja quasi die Stärke, dann sportlich das nächste Level zu erreichen.
So klingt es ja.
Ja, aber seht ihr eine Gefahr, dass Wertesystem diese, also mittelfristig, oder eigentlich habt ihr es ja schon, aber dieses, ich will auf das Thema Biting nochmal kommen, so, das eigentlich ist ja ziemlich gefährlich, ne? Dass Punkte dazu führen, dass du halt was machst, was du schon gesagt hast, um so geformt zu sein, damit du die meisten Punkte sammelst, aber das, dann
machst
du.
Am Schluss müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass in dem Moment, wo alle Leute gleich tanzen, wo wirklich alle Leute gleich tanzen, natürlich, oder die gleichen Moves nutzen, das gleiche Vokabular tanzen, sagen wir mal so, es wird zwar einfacher für die Jury, weil natürlich schaffst du dadurch dann durch den direkten Vergleich, siehst du halt noch viel mehr, wo der eine oder der andere noch an seinen, oder also keine Qualitäten hat oder noch an seinen Qualitäten zu arbeiten hat, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Hip-Hop nur so weit gekommen ist, wie es ist, weil wir uns ständig neu erfunden haben. Ja. Und das liegt an bestimmten kreativen Köpfen. Also wenn die Kreativität nicht da gewesen wäre, dann, ich sag mal, wir tanzen nicht mehr so wie früher in Beat Street 1984. Ja, und da gibt es tausende von Tänzer, die unglaublich viel dazu beigesteuert haben, dass wir heute da sind, wo wir sind. Ja, und das liegt dann daran, dass wir alle irgendwo gebeitet haben. Das ist ganz klar. Ja, das ist nicht das Ding. Und aber deshalb, also ich sag mal, deshalb wollte ich Beiting eigentlich auch anschneiden, weil in so einem Judging-System, da wird ja nicht, gibt's ja nicht nur den Biting-Knopf, sondern gibt's dann eben auch einen Crossfader für Kreativität. Und so hast du dann die Möglichkeit, demjenigen, der besonders kreativ ist, eben dann auch den Fader darüber zu schieben und den mehr zu gewichten. Ja, und das ist eine Sache, so das ist im Moment so bei den neuen Judging-Systemen, da liegt das bei 20% und der artistische Teil beim Trivium damals, der lag bei 33% und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, und das macht mir natürlich nach wie vor, macht mir das Sorgen. Aber selbst wenn das bei Olympia dann nicht stattfindet und wenn das bei Olympia dann sehr monoton wird vielleicht in ein paar Jahren, was passieren kann, dann glaube ich trotzdem, dass die Kultur so unglaublich stark ist und so unglaublich viel Einwirkung auf den Prozess von Olympia und dem Sport, der dann über die DTV vertreten ist in Deutschland, dass dann über kurz oder lang dann eher sich Olympia ändert und nicht die Kultur.
Ich liebe, Janik ist ja recht ruhig, aber der hat ja den redaktionellen Part hier mit dem Griff. Ich habe quasi die Augen quasi leuchten sehen, gerade für dieses Zitat.
Das mitgeschrieben, direkt ja, mitgeschrieben.
Genau. Das alleine ist ein Wahnsinnsding. Ey Leute, vielen, vielen Dank. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich möchte nicht hier. Also, ich könnte stundenlang weitermachen. Wir haben ja noch so 2-3 kleine Rubriken. Ihr sollt gleich noch Classics erzählen, aber es ist halt ein totaler Cut, weil es halt mit Musikteil zu tun hat. Deswegen will ich aber vorher mal 3 Sätze dazu sagen. Ey, danke für den Austausch hier und im Namen von hoffentlich auch ganz vielen anderen auch ganz vielen lieben Dank dafür, dass Menschen wie ihr überhaupt dazu das möglich machen, dass dann am Ende ich selbst als Fan von all dem, der mich hinstellen kann und mich darauf wie ein kleines Kind freuen kann, dass ich, egal welche Zwischenstufen nicht gut liefen oder irgendwas, was kacke ist oder was szeneintern kritisiert oder abgelehnt wird, trotzdem am Ende da irgendein oder eine stehen und bei Olympia Breakdance tanzen. Und alleine das ist der Punkt, an dem ich mich so wahnsinnig erfreue. Und ich habe es am Ursprung gesagt, ich will dabei sein und mit euch jetzt darüber sprechen, sorgt dafür, ich will unbedingt dabei sein. Aber ich will auch weiter zuhören. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, wir werden uns mindestens noch einmal vor Olympia sprechen und treffen. In welcher Konstellation auch immer. Aber Janik, danke.
Ja, cool, für diese gerne. Runde. Aber noch cooler wäre eigentlich eine Runde direkt danach, oder?
Ja, also du, vom Format her sind wir hier beim Backspin Stammtisch ja so aufgebaut, dass wir so viel themenvielfältig wie möglich sein wollen. Und je mehr wir Runden zum Breakdance hinbekommen, desto mehr freue ich mich auch darüber. Ihr seid offiziell jederzeit eingeladen. Wenn es ein Thema gibt, wenn ihr selber einen Impuls habt, sagt uns Bescheid. Die Türen sind wide, wide open. Und deswegen vielen Dank für den Austausch heute.
Danke, danke. Danke auch.
Jetzt müsst ihr musikalisch liefern, denn ihr beide solltet ein Klassik mitbringen.
Yes.
Wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck.
Also ich kann anfangen. Ich hab nicht lange überlegen müssen. Ich habe so, bei mir sind so 1, 2, 3 Favorites drinne, die mich wirklich so geprägt haben in dieser ganzen Zeit von Kindheit an. Ich bin mit 8 oder 9, glaube ich, war das, mit Breaking, also mit Hip-Hop auch in Berührung gekommen in der Schule als Nachmittagsprojekt und ja, man hat dann immer durch MTV und Viva die ganzen Tänzer im Hintergrund immer miterlebt und so weiter und so fort. Aber Hip-Hop war für mich dann so einfach plötzlich allgegenwärtig, überall. Ich habe dann die Graffitis wahrgenommen, ich habe die Musik wahrgenommen. Und es gab so in der Jugend, ich glaube, bei dem einen, bei den anderen weniger, bei den anderen mehr, ja, man hat so im Teenageralter auch manchmal schwierige Phasen durchgemacht und dann kam 2000 tatsächlich das Album von Eminem, Marshall Mathers, und das hat mich so ein bisschen, mich abgeholt, wahnsinnig abgeholt. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel mit Englisch, war nicht so wirklich, konnte ich nicht so gut verstehen, aber trotzdem hat mich das, was er an Energie vermittelt hat, mich so wahnsinnig abgeholt und ich konnte mich so ein bisschen wieder sammeln. Ich habe viel Scheiße gebaut in der Jugend, ich habe viel Mist gemacht und war ein bisschen auf Breaking, war dann auch irgendwann weg und war dann eigentlich eher nur im falschen Freundeskreis unterwegs und so. Und das hat mich so ein bisschen wieder zurückgeholt. Und deswegen habe ich dieses Album einfach genommen, weil ich kann mich an so viele Momente einfach dran erinnern, wie ich zu Hause im Zimmer saß und einfach dieses Album permanent rauf und runter gehört habe.
Das ist total lustig. Yannick, wie oft haben wir jetzt schon A, dieses Album und B, Eminem als Klassik gehabt? Ich glaube, das ist, glaube ich, top, oder?
Also Eminem ist auf jeden Fall oft da. Ich glaube, das Album speziell gar nicht so häufig, weil ich habe gerade überlegt, bei mir ist es nämlich auch so, also ich bin, wie so viele irgendwie meiner Generation, mit Eminem Show halt eingestiegen und das war früher das beste Album für lange Zeiten, was es je gab. Und ich weiß, dass ich die Marshall Mathers LP quasi dann ja auch nach Eminem Show irgendwann nachgehört habe und damals in meinem relativ jungen Alter war mir das noch zu hart, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, gerade so im Vergleich zur Eminem Show, dass das Album bei mir so ein bisschen ein paar Jahre gebraucht hat, bis ich da dann auch wieder voll eingestiegen bin und dann habe ich es aber auch, also hoch und runter gehört, safe. Also kann ich schon sehr verstehen, warum du das Album hier mitgebracht hast.
Ja, yeah, schöne Auswahl. Ich mache hier wie immer, suche mir einen Song raus. Ich überlege gerade, was ist euer Hit?
The Way I Am.
Ja.
Das war so, ich glaube, der meistgehörte Titel aus dem Album.
Ja, ja, finde ich eine gute Wahl.
Ich habe es auch jetzt tatsächlich vorhin nochmal den ganzen Tag nochmal rauf und runter gehört. Einfach nur mal so, das passiert dann manchmal so, ich glaube so über ein Jahr, in einem Jahr manchmal zwei, dreimal Momente, wo man das Album doch wieder zurückholt und dann hat man einfach so die Bilder, die Momente wieder im Kopf. Also mir als persönlich, jeder hat ja natürlich nur eine ganz andere Geschichte zu Musik und so weiter, waren natürlich auch andere Songs, ne? Die Wu-Tang, Method Man und dann als zwei Jahre später dann 8 Mile rauskam, da war ich dann richtig im Hype. So, und aber es hat mich schon sehr, ja, also es gab mir sehr viel Empathie der Mitmenschen gegenüber. Ich habe mich manchmal oft nicht so gut benommen und dann gab es einfach Momente, die mich dann so ein bisschen wieder zurückgeholt haben. Einfach nur durch die Energie, durch den Flow der Musik und man kann es schwierig beschreiben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
The Way I Am, ja.
Früher war auf jeden Fall Stan immer so, gerade mit dem Musikvideo, genau. Das war immer so spielfilmmäßig, wenn du das geguckt hast. So und doch, aber auch heute rein vom Sound würde ich auch mit The Way I Am gehen.
Wir sind ein paar von den Nummern diese Hits, die sind mir zu groß geworden. Das ist unglaublich. Also, und ich hadere immer mein Leben lang mit Eminem-Album, aber auch hier habe ich einen Song gefunden. Den packe ich in mein Mixtape am Ende des Monats. So viel steht schon mal fest. Ich bin mal gespannt, Storm, was dein Classic ist und was ich da picken kann.
Da bin ich auch gespannt. Ja,
ich wollte auch ein Hip-Hop-Album raussuchen, weil ich dachte mir, Backspin Hip-Hop-Magazin, das passt irgendwie am besten, aber ich bin dann noch tiefer gegangen und eine Dekade weiter zurück.
Ja, aber dafür stehst du auch mit deinem Namen, das ist gut so.
Okay. Also ansonsten hätte ich wahrscheinlich Beastie Boys mit Intergalactic, allein wegen der Beats und weil es für mich heute immer noch, für mich ist es das bestproduzierte Hip-Hop-Album aller Zeiten. Was die Beats angeht, also ich höre Intergalactic, wenn es anfängt und ich sterbe. Bis heute, das ist so, ich sag mal, besonders im Auto. Wenn ich ja so aus dem Auto rausspringe, gleich in der Windmill. Weißt du? Aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich über Don Blackman rede. Ich weiß nicht, ob ihr Don Blackman kennt.
Du wirst auf jeden Fall den Leuten da draußen, die zuhören, es erklären müssen.
Ja, also Don Blackman hat für mich das... Ja... Don Blackman hat ein P-Funk-Album produziert. Ich glaube, er hat nur dieses eine Album gemacht. Und es ist so krass. Er wurde 1000-mal gesampled. Das kommt dazu. Also jeder, der so ein Don Blackman-Album von Anfang bis zum Schluss durchhört, der wird einige Samples entdecken. Aber ich habe eine Zeit lang Don Blackman, ich habe auch eine Zeit lang viel Musik gemacht. Ich habe dann immer das Don Blackman-Album genommen und damit abgemischt, weil ich wollte... dass es sich so anhört wie das Don Blackman-Album von den Klangfarben, von der Textur, wie es in einen reingeprasselt ist und wie die Songs aufgebaut waren. Es ist einfach unglaublich, unglaublich schön, will ich einfach mal sagen. Du legst es auf den Plattenteller, du hörst es von Anfang bis zum Ende und du fällst in diese einzelnen Moods. Hier ist mal ein langsames Stück, dann kommt so ein Hardcore-P-Funk-Stück, und dann kommt wieder irgendwie so eher so eine Disco-Funk-Teil mit so einem harten Clap auf die 2, auf die 4. Also es ist sehr divers und Die schöne Story dazu ist eigentlich, ich habe über einen DJ aus Amsterdam, habe ich Don Blackman kennengelernt. Er hat mir erstmal das Album aufgelegt. Er hat mir damals eine DAT-Kassette, hat er mir fertig gemacht. Damals, das muss so 96 gewesen sein oder so. 95, 96. So, und das Ding habe ich dann immer gehört, anfangs. Dann habe ich irgendwann nach Japan, das muss 97 gewesen sein. Und habe zum ersten Mal im Laden habe ich diese Platte gesehen, konnte sie aber nicht kaufen, weil sie so unglaublich teuer war. So typisch Japan halt. Und die war, mir die Platte angeguckt, es stimmte einfach alles. Ich habe lange mit mir ringen müssen, die nicht doch mit nach Hause zu nehmen. Und dann hat mir mein Kollege in Japan, als er mich dann in Deutschland besucht hat, hat er mir die als Geschenk mitgebracht. Und seitdem habe ich die natürlich immer besonders in meinem Schrank verwahrt. Und dann ab und an immer mal wieder aufgelegt. Und sie wurde nie alt. Und selbst bis heute ist es so, dass ich das Gefühl habe, also erstmal, je älter ich werde, desto mehr wird diese Platte wird Teil von mir, weil sie immer irgendwie mitschwingt. Und dann aber auch, sie passt eigentlich auf jede Party. Also egal, wo eine Party stattfindet, irgendwann gibt es immer einen Zeitpunkt, wo man eins von diesen Don Blackman-Liedern spielen kann. Und es passt. Und das macht es kurios.
Welchen Song würdest du als Einstieg empfehlen?
Als Einstieg? Also mein Lieblingsding war eigentlich immer You Ain't Hip, weil das so ein bisschen böser war. Und das geht auch mehr in Richtung Hip-Hop. Also an alle Hip-Hopper würde ich jetzt wirklich sagen, You Ain't Hip.
Aha. Ich bin drin, ich höre gerade.
Ich habe das gerade mal nebenbei Don Blackman bei Who Sampled eingegeben. So, da kamen auch direkt fast 50 Treffer, wo irgendwie irgendwas von ihm genutzt wurde. Das finde ich auch sehr interessant. Da kann man nochmal einiges nachhören.
Ich habe nebenbei... Ja,
also ich glaube, unter den Tänzern werden die Popper wesentlich mehr Spaß haben mit dem Album als alle anderen Tanzdisziplinen.
Schön, dass du das auch gleich wieder in diese Richtung denkst. Das finde ich sehr gut.
War ja auch jahrelang, war das ja Trainingsmaterial.
Genau. Ja, so hört sich's auch an, ich habe es auch gemerkt, so, da kannst du auf jeden Fall reinkommen. Ich bin gespannt, ob mein oder unser Klassik, der Redaktionsklassik, ob der tanzbar ist.
Ah, weiß ich nicht.
Eher so
Typ Hip-Hop-Arm, glaube ich. Aber generell würde ich sagen, so ein bisschen underrated Classic. Pusha T, My Name is My Name, haben wir mitgebracht. Vom 8. Oktober 2013, also wird jetzt 10 Jahre alt, ist das Debütalbum von Pusha, damals auf Platz 4 gechartet und über Good Music von Kanye West gekommen, das eben Großteil von ihm produziert. Featureliste, auch die Großen der Großen drauf, Rick Ross, Big Sean, Future, Kendrick Lamar, Pharrell, alle dabei. Und ja, was ich eben schon meinte, underrated, ich finde Pusha T liefert eigentlich immer stabil ab, egal ob auf eigenen Releases oder irgendwie ein Feature-Part, den er killt. Aber so richtig, richtig die Credits kriegt er, also in meiner Meinung zumindest, irgendwie nicht so ganz dafür. Er ist immer so, schwimmt immer so ein bisschen unter dem Radar. Immer in Kanyes Schatten gewesen und eigentlich macht er halt nur krasse Sachen. So, ich habe ihn vor Jahren auf dem Splash mal live gesehen. Fand ich geil. Also ich feiere den.
Ich auch.
Ich bin gerade richtig erstaunt darüber, dass ihr ein Album aus dem Jahr 2013 als Classic
abfeiert.
Ab 10 Jahren. Das zeigt mir wieder, wie alt ich bin.
Ja.
Für mich ist alles so vor dem Geburtstagsjahr von meinem Sohn. Er ist 2005 geboren. Weißt du, da sind aber alles, was danach kommt, ja gut. Alles klar, ich weiß Bescheid.
Alles ab 10 Jahre ist offiziell ein Classic.
Ja, wir haben ja auch schon jüngere Sachen dabei. Ne?
Ja, genau,
es definiert sich Classic ja nicht über das Alter, ja.
Der Classic geht hier vor allen Dingen auch über den runden Geburtstag. Und das ist etwas immer das, was in dem Zeitraum, wo wir aufzeichnen, runden Geburtstag feiert, wird dann in die Auswahl kommen. Das wäre nicht für den Song Diet Coke von Pusha T der Fall gewesen, der ist nämlich erst ein Jahr alt, aber ist so das letzte große Ding, wo auch Kanye-Auftritt war, der ja im Prinzip einfach nur da war, so, ne? Und die Hymne schon um die Welt ging. Und ich bin auch ein bisschen bei underrated. Ich glaube, steht sich aber auch in verschiedenen Punkten auch immer ein bisschen selber im Weg. Da ist, glaube ich, die Real Street Hustler-Mentalität, manche, die vielleicht manchmal noch zu viel gelebt und zu viel geehrt wird, wo man auch nicht ganz rauskommt. Mucke-technisch auch das Album My Name is My Name, gibt's sehr, sehr starke Nummer. Ich finde den mit Kendrick Lamar, Nostalgia. Den finde ich, das ist mein Ding. Den mag ich sehr, sehr gerne.
Ja, gehe ich auch mit.
Wir müssen zum Schluss, und das ist wahrscheinlich nichts mehr für euch beide, es sei denn, ihr seid fleißige Hörer unserer Playlist, auch nochmal unsere kurzen Auswahl für die Songs der Woche präsentieren. Denn Thank Backspin It's Friday ist die Playlist, die jedem von euch da draußen die Möglichkeit gibt, aktuell mitzukriegen, was im Deutschrap so los ist. Und auch dort gibt es eine Vielfalt und auch dort läuft man hier und da schon mal Gefahr, dass man vielleicht Songs hört, von denen man sagen würde, oh, den kenne ich doch schon irgendwoher, aber genauso viele kleine unbekannte Größen, von denen man vielleicht vorher noch nicht so viel gehört hat. Und ich fange mal an, denn ich habe genauso was für mich gefunden. Catlix wird ausgesprochen. Hamburger. Habe ich ein, zwei, dreimal schon so für mich mitbekommen. Habe mich sehr gefreut, dass ihr als Team ihn dann auch beim Reeperbahn-Festival auf der Backspin-Party mit dabei gehabt habt und hat eine neue Single rausgebracht. Alien heißt sie, in Klammern Sternschanze, ist die dritte, nachdem er bereits Hauptbahnhof und Baumwall gemacht hat. Also ja, ist ein Hamburger. Wir müssen nochmal rausfinden, welche Linie er fährt, weil das klingt so ein bisschen nach U3. Wahrscheinlich können weitergehen mit Hutwalker Straße und am Ende der Barmbek Endstation oder so, im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat Attitude. Da steckt was drin. Ich mag den irgendwie. So, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und so. Und das ist antizyklisch zu dem, was heute. Also das ist kein Biting. Der versucht irgendwie, sich selber gut auszudrücken. Und deswegen habe ich sehr viel Freude an dem. Ich mag das. Die zweite Nummer ist ein bisschen wilder. Antifuchs und Swiss. Swiss, Rapper zwischendurch ja auch ein sehr erfolgreicher Punk-Rap mit den anderen, mit die anderen quasi sehr erfolgreich Punk-Rap gemacht. Und die haben zusammen einen Song gemacht. Da geht es halt um Twist in dieser Gesellschaft aus, ja, lass mal ein bisschen viel Flüchtlinge, aber lass doch mal über mich selber reden. Muss man zuhören, hat die gewisse Ironie von Swiss, ist aber Teil von Antifuchs Album, das Ende des Monats kommt. Ich mochte die Nummer und auch ehrlicherweise die Aussagen, die da drin stecken, weil es ein bisschen überspitzt, aber schon etwas ist, worüber man mal nachdenken sollte. Und der dritte ist eigentlich auch wieder nur so ein Vibe-Ding, weil ich nicht die ganze Zeit immer nur Hamburg nehmen wollte. Rapcar. Janne, kannst du ihn versuchen, mit deinen Worten zu beschreiben? Eigentlich ist es ist auch ein schöner, ist auch, ich hätte jetzt wieder gesagt, es ist ein schöner Vibe. So.
Ja, und leider. Es wird ein bisschen inflationär benutzt, aber du hast recht. Ist es. Total.
Ich kann dir ehrlicherweise gar nicht genau sagen, worüber gesprochen wird. Ich kann dir nicht genau sagen, was so am Ende davon überbleibt. Aber ich habe den auch, ich höre mir die Playlist dann ja durch und höre ich mir den Song zwei, drei Mal, um zu hängen zu bleiben. Und ich war einfach, die haben mich eingenommen. So. Geil.
Ja, fühle ich. Fühle ich 100%. Das ist halt Berlin, BHZ-Style-Lebensgefühl.
Genau. Pharmacy heißt der Song, aber wenn ihr wissen wollt, wie er klingt, hört die Playlist. Und, was noch?
Ja, meine drei Songs. Ich habe tatsächlich bei meinem ersten Pick ein ähnliches Gefühl gehabt, wie du gerade bei Rapcar, und zwar bei Niemandsland von Juno 030, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte und genau wie du beim Durchhören im Ohr gehabt und für gut befunden. Deswegen, genau, Niemandsland bei mir mit in der Auswahl ist die erste Single von der EP Sirenen, die bald erscheinen wird. Song Nummer 2 ist Muso mit Blue Faces Plus. Da muss ich sagen, als die 808 da reingescheppert ist, hat es mich gehabt. Und für eine gute Portion Straßenrap bin ich dann auch öfter mal zu haben. Deswegen ist der Song bei mir gelandet. Auch da kommt diesen Freitag, wir sind schon im Oktober, am 6.10. Game 6, das Mixtape. Und Song Nummer 3 hat ebenfalls wie Catlix auch auf unserer Backspin-Party gespielt im Zuge des Reeperbahn-Festivals Jolle mit Carlos zusammen. Silvester heißt der Track. Jolle bei 365XX gesigned, sehr sympathische, sehr lebenslustige, energiegeladene Newcomerin. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal dran zu bleiben. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Bisher fand ich alle Releases sehr, sehr stark.
Ja, schöne Auswahl und vor allen Dingen total noch wieder ein bisschen abgrenzen. Konträr, danke schön, von mich. Ich bin immer noch müde. Aber ich bin froh, dass ich hier fleißig durchgehalten habe. Das Thema hat FS dafür getan. Diese Songs sind alle Teil von Thank Backspin's Friday, der Playlist, die jeden Freitag kommt. Storm, Malekith, ich empfehle euch diese Playlist, falls ihr keinen von diesen Künstlern oder Künstlerinnen kanntet, die ihr jetzt gerade gehört habt. So, vielleicht ist da was drin, was euch interessieren kann. Trotzdem, und das ist viel wichtiger, danke ich euch beiden für die Farbe, die ihr in diese Sendung gebracht habt. Denn nochmal, Dieses Thema ist uns sehr wichtig. Wir freuen uns, dass ihr so offen darüber sprecht. Und ich freue mich noch viel, viel mehr darauf, wenn wir uns nochmal wieder vor Olympia mindestens einmal sprechen werden, um uns Updates zu geben. Deswegen danke, dass ihr da wart.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auch.
Klasse. Danke euch.
Das war der Backspin Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Gut, bis demnächst. Tschüss.
Ciao, ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtisch Hasen.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.